Ein ganz kurzer Hinweis. Bei dieser Aufnahme war Holgers Mikrofon falsch ausgewählt. Das heißt, es ist das interne Mikrofon des Rechners, mit dem er gearbeitet hat, oder irgendein anderes. Wir haben es digital irgendwie retten können. Es klingt nicht so schön wie sonst, aber ich habe es jetzt komplett durchgehört und ich finde, es klingt absolut akzeptabel. Gerade bei höheren Geschwindigkeiten werdet ihr kaum einen Unterschied merken. Deswegen sorry dafür. Ich glaube, alle anderen Folgen sind in der Hinsicht einwandfrei geworden. Hier ist es eben so. Ich wollte es euch nur sagen, nur falls ihr euch wundert. Aber wenn ich nichts gesagt hätte, die meisten von euch es gar nicht gehört. Trotzdem, Servicehinweis muss sein. Viel Spaß mit der Folge.
Hallo, liebe Leute. Und herzlich willkommen nach dem Huster.
Ich hätte ihn ja rausgeschnitten, das ist am Anfang. Aber okay, hallo, ich bin Dominik Hammers, ich habe gehustet. Werft Tomaten auf mein Gesicht. Bitte werft keine Tomaten auf mein Gesicht. Hallo, Holger.
Hallo, Dominik. Ich finde, da haben wir schon was ganz, ganz Tolles für die Outtakes.
Nö, das kommt rein. Also, tut mir leid, Outtakes, die Zeiten sind vorbei seit ungefähr 10, 15 Jahren.
Okay. Nichtsdestotrotz sagen wir dann herzlich willkommen zu Rewind Firefly, eurem absoluten Lieblings-Firefly-Podcast mit Dominik Hammers und Holger Böschen an den Mikrofonen. Ihr alle seid mit euren Ohren an unsere Mikrofone geklebt sozusagen und mit euren Herzen genau da, wo wir auch sind, nämlich bei Firefly auf der Serenity, bei der Crew von Malcolm Reynolds und Co.
Malcolm, aber gut.
Ja, ich sag immer Markham, weil es ist wie Markham mit dem
mittendrin. Also ich möchte auch so eine Flowchart sehen, wie sich in deinem Munde während im Verlauf dieses Podcasts und Folge zu Folge der Name von Captain Malcolm Reynolds, von Captain Malcolm Rayner zu Captain Malcolm Reynolds entwickelt wird. Also wenn wir hier rauskommen, heißt er wahrscheinlich einfach Castle. Mal gucken.
Klaus Schmidt,
der deutscheste Raumschiffkapitän, den die Welt je gesehen hat.
Ja. Sympathischer Dilettantismus. Ah,
das, was wir jetzt hören, meine Damen und Herren, falls es auf der Aufnahme ist, ich glaube schon, ist die Toilettenspülung in meinem Elternhaus. Das hat Tradition in dem Podcast, die ich mache, und deswegen schneide ich das auch nicht raus. Bin zu Gast im Saarland gerade und dann passiert das manchmal. In den ersten 100 Folgen wie den Kuh wird man das einige Male gehört haben. Hat nie jemand bemängelt.
Aber heißt das, du gehst immer, wenn du im Saarland in deiner Heimat zu Besuch bist, gehst du immer während des Podcasts
aufs Klo? Ja, durchgehend. Also, da die Webcam an ist, weißt du, dass du einen dummen Witz machst, aber nee, die Wasserleitungen sind einfach laut.
Das ist weiß mit dir im Hintergrund, das ist also ein ganz schönes Badezimmer weiß, wenn es wäre. Also, ich könnte, also. Wenn ich ein kleines bisschen betrunken wäre, könnte ich es mir vorstellen. Stimmt.
Du siehst ja nicht, was unter meinen Nippeln abgeht.
Was ein bisschen schade ist.
So, meine Damen und Herren, wir merken, wir sind in Quatschlaune, was nicht gut ist für ein Format, das sehr monothematisch ist. Deswegen widmen wir uns der offiziell 6. Folge von Firefly, die da heißt Mrs.
Reynolds.
Ja, okay.
Reynolds? Möchtest du?
Ja.
Reynolds. Okay, Miss Reynolds.
Wir müssen vorweg nicht sagen, dass uns die Folge gefallen hat. Uns gefallen alle Folgen von Firefly.
Aber diese Folge finde ich tatsächlich in gewisser Hinsicht besonders. Mhm. Ja, sie hat mir gefallen, aber das möchte ich hier gleich am Anfang sagen. Es ist sehr, sehr lange her, dass ich die Folge zuletzt gesehen habe. Also da reden wir von 5 Jahre plus. Und es war für mich, ich habe mich natürlich an die Folge erinnert oder beziehungsweise an den Plot der Folge, aber nichtsdestotrotz ist mir jetzt aufgefallen, also hat sich angefühlt, als hätte ich die zum ersten Mal gesehen, weil ich war am Anfang total verwirrt. Weil die Folge fängt ganz anders an, als normalerweise eine Firefly-Folge anfängt.
Du bist
hier schon mitten in einem Szenario.
Wir gehen wirklich direkt in Medias Res rein, was für Firefly ungewöhnlich ist, das stimmt, das haben wir selten gemacht. Es wird über sehr viel Exposition gemacht.
Und es wird sehr, sehr lange nicht erklärt, warum die eigentlich da sind. Was passiert da eigentlich gerade? Also die Crew, die Firefly, die Serenity Crew ist auf einem Planeten. Am Anfang hier fährt eine Kutsche durch den Fluss und so, ist ja alles okay. Aber dann merkt man sehr schnell, wir sind schon in einem Szenario, die Crew ist da und wir wissen nicht warum. Der eine sucht was, die anderen gehen da durch und so weiter und so fort und dann wird da irgendwann ein Fest sein. Keiner weiß warum. Die Dinge, die passieren, bis sie zurück auf der Serenity sind total so, hä? Und da habe ich mich echt gefragt, so, wenn man das noch nie gesehen hat, ich weiß nicht mehr, wie ich das ganz, ganz, ganz beim allerersten Mal sehen empfunden habe, aber ich habe mich sehr lange in dieser Folge so ein bisschen verloren gefühlt, so, erklär mir halt mal, was los ist. So, what the fuck passiert denn hier eigentlich? Es gibt keinen Auftrag. So, und bis dann halt zum ersten Mal ja etwas klarer wird, was so tatsächlich los
ja,
ist.
Und ab dann
ist es ultra geil.
Die Sache ist ja, und das machen sie eigentlich recht smart, dadurch, dass sie in medias res gehen, bist du ja erstmal, deine Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall da. Bist du, ich muss ja jede Info hier aus der Szene rausquetschen, weil ich habe ja nicht so viel. Ja. Und ist alles sehr unterhaltsam, allein schon dieser, das wäre mir nur das englische Wort an dieser Ploy, also die Sache, dass Mel da sitzt und gekleidet ist wie wirklich eine alte Western-Ehefrau und Jane und er eigentlich eine Comedy-Nummer sogar noch daraus machen, als sie überfallen werden, bis es dann zur Schießerei kommt. Das ist ja alles mega unterhaltsam. Das ist einfach ganz, ganz toll. Klar. Aber die Folge braucht ja gar nicht diese Erklärung, warum sind die da, was ist der Auftritt, spielt überhaupt keine Rolle, darum geht's überhaupt nicht. Und deswegen ist es voll fair, dass sie das so in den Hintergrund spielen. Aber die Antworten sind sie uns natürlich schuldig hier am Anfang.
Und vor allem, ich gebe nicht noch nicht mal der Serie, ich zeige da nicht mit dem Finger irgendwie auf jemanden, sondern das ist einfach die Erwartungshaltung des Zuschauers. Erstens, wir sind komplett darauf konditioniert, also schau dir mal längst nicht so gute Serien an wie Firefly, da kommen zwei in den Raum. Ach, du musst heute noch zum Bürgermeister? Ja, da habe ich nachher eine Sitzung. Na gut, dann fahre ich schon mal vor nach da und da. So, Schnitt. Sowas haben wir hier natürlich gar nicht, ja. Und trotzdem ist es als Zuschauer so eine gewisse Erwartung, weil auch Firefly schmeißt uns ja nicht permanent irgendwo unwissend rein. Da gibt's ganz andere Serien, die dich mit Fragezeichen nur zu bombardieren.
Ja, das ist aber auch nicht der Punkt von Firefly, deswegen ist es ja auch...
Exakt. Und deswegen, das ist einfach nur das, was ich meine, deswegen so, Erwartungshaltung, komisch, und ich gebe dir völlig recht, ja, Aufmerksamkeit, aber eben dann auch ein Stück weit Skepsis erstmal so eine Weile.
Mein Eindruck war tatsächlich eher, weil die Stimmung ja überhaupt nicht bedrohlich ist oder ominös, sondern alles ist eigentlich sehr entspannt. Sobald diese Eröffnungsszene rum ist und man an diesem Feuer ist und es wird getanzt und gefeiert, eigentlich alles relaxed gerade, hatte ich so den Eindruck, die Serie ist jetzt an einem Punkt inhaltlich, wo man sagt, ja gut, die Zuschauer haben bis hierhin mitgeguckt, die wissen jetzt grob, wie es hier läuft, die wissen, wer ist, die wissen, was die so tun. Und die akzeptieren vielleicht einfach mal, okay, es ist einfach ein anderer Tag, wir sind in einem anderen Abenteuer, wir werden schon rausfinden, was los ist. Und man kann sich auf ein paar Dinge verlassen, dass die bekannt sind. Und das sind Momente in Serien, die ich immer sehr mag, weil das ein gewisses Selbstbewusstsein ausstrahlt. Aber natürlich, ja, auf dem Papier kann man sagen, hey, Moment, warum sind wir denn hier? Und irgendwann kommt's ja. Ganz ehrlich, ich hatte es schon wieder vergessen. Ich bin jetzt schon wieder so, ach ja, okay, was war nochmal die Sache, die sie da eigentlich gemacht haben? Das Einzige, was ich weiß, ist, sie haben die sehr nach an Amish erinnernden Leuten, von den Bärten her zumindest, aber die dann so einen Stick hochhalten, den ich in Australien kenne, der Regen machen soll, die haben denen irgendwie geholfen. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Und da mag ich sogar falsch liegen am Ende des Tages, aber sie heißen sie auf jeden Fall sehr willkommen und lassen sie da mitfeiern. Deswegen, ich war einfach so, oh, das ist doch alles schön hier.
Genau. Und wenn alles schön ist in so einer Serie, dann ist höchste Skepsis geboten.
Absolut. Und es ist, ich habe eben gesagt, es ist ein bisschen selbstbewusst, aber auch die Dynamiken und die Figuren kennen einander jetzt gut genug. Auch die drei Neuankömmlinge, dass hier eine Dynamik ist, dass man weiß, wie man miteinander interagiert. Und dann kommt natürlich direkt ein Außenseiter dazu. Das muss dann natürlich sofort passieren. Und wir können an der Stelle sagen, es ist ja die unfassbar gut aussehende Christina Hendricks, die, glaube ich, zu der Zeit entweder schon bei Mad Men war oder kurz davor war, diese Rolle anzutreten. Da war sie damals, wurde sie, glaube ich, relativ bekannt. Und ist eigentlich ein krasser Gaststar, aber ich glaube, weil sie eben noch so am Anfang dieser Karriere war, fällt das hier gar nicht so krass ins Gewicht für den Zuschauer. Mhm. Aber heute bist du halt dreimal so, ach Moment mal, die kenne ich auch irgendwo her.
Ja, aber es gibt ja so ein paar, ich sag mal, Regisseure oder Producer, wie auch immer. Da zähle ich jetzt zum Beispiel einen Joss Whedon oder auch Kevin Smith da rein, die zu gewissen Schauspielern, Promis, die später dann richtig durchgestartet sind, einfach sehr früh einen sehr guten Draht hatten, aus welchen Gründen noch immer. Ich habe keine Ahnung über die Hintergründe, vielleicht kannten sie sich privat oder was, keine Ahnung. Ja, aber so ein Ben Affleck und sowas, der da diverse Male in Kevin Smith Filmen auftaucht, zu Zeitpunkten, wo er das finanziell sicherlich nicht mehr hätte machen müssen.
Ja, der Zeitpunkt war überraschend früh tatsächlich. Ja gut, bei Smith könnte ich es dir jetzt erklären, aber ja, du hast absolut recht, es gibt halt irgendeine Beziehung zueinander und man ist halt befreundet und deswegen ist so ein Casting manchmal leichter. Hier bin ich mir nicht sicher, ob da eine Beziehung entstanden ist. Ich glaube, die war einfach gerade dabei, richtig Karriere zu machen und da war Firefly, okay. Also ich müsste jetzt nachgucken, aber wahrscheinlich, entweder war ihr Agent gerade auch richtig gut und war so, ey, wir haben hier das gebuckt, wir haben das gebuckt. Oder was mir häufig auffällt, dass Serien oft ähnliche Casting-Agenturen beschäftigen und die natürlich dann so eine Shortlist haben von Leuten, die sie gerne immer wieder unterbringen. Es gibt Serien, wo ich das Gefühl habe, ey, habt ihr einfach nur, seid ihr eine Theatertruppe und habt einfach die Kostüme gewechselt da drüben, weil den kenne ich von da, den kenne ich auch von da, etc. pp. Und ganz häufig sind das dann einfach Casting-Agenturen, die beide Serien betreut haben und dann passiert das. Ja, um es nochmal zusammenzufassen, auf diesem Amish-Planeten nenne ich es jetzt mal, weil die Männer fast alle diesen Bart haben. Also es ist, gemütlicher hätte es nicht sein können auf dem Western-Planeten, nachdem die Eröffnungssequenz rum war. Man feiert am Feuer, alle trinken, alle sind besoffen. Joey und Wash waren unfassbar in love, harmonisch am Feuer. Es war richtig schön. Das ist, glaube ich, der Moment, der auch im Vorspann ist. Und dann fliegt man weg und eigentlich ist alles gut, aber dann kommt irgendwann dieser Soundeffekt, den man nur in der Firefly-Soundbibliothek hat, dieser komische Horror-Soundeffekt. Ich weiß nicht, wie sie den gebaut haben, mit irgendeinem Instrument. So, tja! Bei vielen anderen Sachen, bei Buffy und bei Akte X war es dieses, was so ein bisschen harfenmäßig klang, als würde eine Spinne über ihr Netz laufen. Und hier ist es nochmal ein ganz anderes Geräusch, was immer wieder, so ein Stinger, der immer wieder benutzt wird, um zu suggerieren, erschrecken, Vorsicht, Suspense, hier ist was versteckt. Mhm. Und was versteckt ist, ein unfassbares Nein, es ist einfach eine wunderschöne rothaarige Frau, die sich irgendwie an Bord geschlichen hat.
Ja, und es ist eben ganz kurz eben davor, das ist, ich finde es auch schön, das eigentliche Intro zur Folge ist hier natürlich recht spät gesetzt. Nach diesen ganzen Feierlichkeiten, also wenn die Crew quasi den Planeten verlässt. Und auch da, ja gut, sie waren da, um zu helfen. Das sind tatsächlich offenbar, hier wird aufgelöst, zwischen dem Planetenchef, Vorsteher, grauhaarigen, weißhaarigen, bärtigen Mann. Dessen Namen, den ich gerade nicht parat habe. Aber da gibt's ganz freundlich, hier kommt bald wieder und ja, alles klar, alles super, Daumen hoch.
Wunderbar.
So. Das reicht für mich und für uns als Zuschauer, ja, passt. Interessant ist aber tatsächlich, mir ist tatsächlich auch schon beim Sehen, bei diesen Feierlichkeiten, tatsächlich aufgefallen, wie deutlich, also das war schon, irgendwer hat da mit der Eisenbahnschiene gewunken, quasi Richtung Zuschauer. Ja, wenn die gute Saffron da den Malcolm Reynolds antanzt und er irgendwie da mit Blumenkranz sitzt und Jane neben sich und alle denken, boah, geil, da geht was, juhu, wir sind voll besoffen und die Kleine steht auf uns, weißt du so. Haben sie ja gedacht, was denn, ist doch genau so.
Ich hab nichts gesagt,
alles gut. Ja, aber ja, das Problem ist, im Gegensatz zu den Zuhörern sehe ich dein verschmitztes Grinsen. Ja,
wenn du kannst nicht, darfst dich hiervon nicht beeindrucken lassen, das ist immer ein Fehler.
Nein, das ist halt so. Ist doch schön. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall merkt man da, das ist, was sie da tut, ist in irgendeiner Weise was Besonderes. Das ist kein Antanzen, komm, lass ein bisschen Spaß haben, sondern in irgendeiner Weise zelebriert sie da etwas. Und gleichzeitig sehen wir dann Kamera auf hier unseren geistlichen Shepherd. Mhm. Der natürlich gleich mal schräg rüberschaut und das Ganze beobachtet.
Ja.
So. Und das ist, naja, fast schon Holzhammer. Für Firefly und Joss Whedon-Verhältnis ist das fast schon Holzhammer.
Das ist Foreshadowing, das sagt, oder kommt noch was. Ja, was auch immer das ist. Ne?
Oder ist es vielleicht, oder ist das nötig? Oder muss man das quasi machen, weil ansonsten wir uns denken würden als Zuschauer, hä? Woher weiß er das jetzt?
Ja, also es wird ja auch hinterher klar, er war sich da auch nicht sicher. Er hat einfach nur gesagt, irgendwas ist hier komisch. Aber gleichzeitig ist es halt auch offen genug gelassen, dass man denken könnte, naja, vielleicht findet er es jetzt nicht so geil, wenn die zwei Vollbesoffenen sich jetzt an die jungen Frauen ranmachen. Da kann man ja auch einfach ein Problem mit haben. Aber es wird ja gar nicht in dem Moment groß thematisiert. Und deswegen, wir sind noch mit, ja, kann ja jetzt erstmal alles sein, die Reaktion offen und dennoch, es fühlt sich schlüssig an, wenn Buck dann hinterher sagt, Moment, ich hab da schon einen Verdacht. Es kommt da nicht so aus dem Blauen. Das ist einfach sauberer erzählt. So.
Ja, klar. Genau, ja, und dann sind wir an dem Punkt, dass auf einmal ein sehr ratloser, sehr fragend beblickter Malcolm Reynolds sagt.
Ja, weil sie gesagt hat, ich
bin. Ja, wie, was bist du?
Ja, und sie sagt, ich bin ihre Frau.
Aber hat denn, genau, Elder Gommen, hat Elder Gommen nicht irgendwie gesagt, das hat sie nicht, so hat es sie nicht gesagt, und ja was, und ja wie, und ja wer? Ja, und nach einigem Hin und Her wird nicht erklärt, warum sie seine Frau ist, sondern sie stellt das quasi einfach so hin als
ja,
Fakt.
Und dass es quasi ein Teil der Bezahlung gewesen wäre, die sie ihnen ja nicht hätten geben können für die Hilfe, weil sie, ne?
Das heißt, sie sagt, Elder Gommen hat sie ihm als Frau quasi mitgegeben. Das ist so seine erste Wahrnehmung. Ich finde, das ist ganz wichtig, diese Wahrnehmung von Mel, weil viele Reaktionen, die er hat und die wir in der Folge sehen werden, sind sehr nachvollziehbar, wenn man sich in seine Situation reinversetzt.
Also niemand möchte irgendwie eine Person gefühlt zum ersten Mal, weil er ja auch so betrunken war, dass ich wahrscheinlich gar nicht an sie erinnern kann, sehen. Und gestern haben wir geheiratet. So, Moment.
Warte mal, die Nacht in Vegas. Da war doch was. Moment.
Über sowas werden Fernsehfilme gedreht. Was ist da denn passiert gerade? Und natürlich ist er geschockt. Natürlich sagt er so, nein, auf keinen Fall. Ich habe nie die bewusste Entscheidung getroffen, irgendjemanden zu verraten. Schon gar nicht eine Frau, die ich gar nicht kenne eigentlich. Und er ist dabei natürlich, wie er oft so ist, ein bisschen tölpelhaft. Und ich verstehe, er hat jeden Grund, so zu reagieren, wie er reagiert. Ich möchte es nicht schlecht reden. Ich möchte nur sagen, er denkt natürlich nicht darüber nach, wie sie jetzt darauf reagieren könnte. Und sie, wir können das vorgreifen, ihr habt die Folge alle gesehen, sie manipuliert ja die ganze Zeit. Das heißt, sie benutzt natürlich auch ein schlechtes Gewissen und diesen unschuldigen Blick, den sie drauf hat, um zu sagen, um alles wie als eine Attacke auf sich zu werden. Es tut mir leid, dass ich Schande über dich bringe. Ich möchte nicht, du bist kein schlechter Mensch, aber ich habe dich einfach verdammt nochmal nicht geheiratet. Und er ist halt kein Experte für so eine Kommunikation. Also wer ist das? Natürlich ist die Frage. Aber deswegen ist das jetzt gerade einfach so eine Sequenz des Spaßes. Aber auch wäre es eine Reality-Show, wäre ich so, Fremdschämen auf Maximum. Aber hier ist es natürlich, es ist Fiktion und es wird noch aufgelöst werden. Natürlich wird das witzig.
Ja, vor allen Dingen sagt er dann zu Zoe gleich mal so, hol mal Wash runter. Und sie so, alle hier runter, alle in den Cargo Bay. Wir müssen mal.
Es ist wirklich, vor allen Dingen.
Dann hat die Crew halt so richtig ihren Spaß mit Malcolm. Bis auf Enora.
Und natürlich macht Jane sich noch an Saffron, was der Vorname von der neuen Mrs. Reynolds ist ran. Was natürlich nicht geht und wie er das wieder macht. Ne? es ist einfach richtig schlimm. Jeder versucht ja so ein bisschen höflich zu sein.
Das sind jetzt keine anderen Menschen. Das sind alles Fleischbälle oder Beutel und das steckt.
Alle
das
anderen Menschen nichts. Haben überhaupt kein Innenleben für Jane. Ja, das ist denkbar, dass er so tickt.
Monkey see, monkey want, monkey get.
Aber Wash einfach, der geborene Stand-up-Comedian natürlich. Also alles an der Sequenz ist hier. Jeder Charakter feuert auf allen Rohren. Ich liebe es.
Es ist so herrlich. Es ist so herrlich.
Oh Gott, jetzt habe ich gerade dieses Detail zum ersten Mal gesehen, weil Kaylee geht irgendwann hin, um sie zu trösten. Und Jane kann die Finger nicht von ihr lassen, das ist mit so einem ausgestreckten Hand und streichelt dann auch noch so ein bisschen mit. Das sind so die Details, die ich dann auch nach 10, 15 Jahren erst zum ersten Mal entdecke. Und so, okay, der Creep, wirklich. Leider ist es witzig, aber im wahren Leben, ich so, könntest du jetzt mal die Finger von der armen Frau lassen, bitte.
Das Schlimme ist ja, und da sind wir natürlich wieder, kurze Zäsur, Sprung über die Schlechtigkeit der Menschen sich und der Welt. Aber natürlich, auch Jane denkt ja, er macht nichts falsch. Nee. In seinem Wertekompass ist er ja gerade wirklich hier der Gute. Also er versucht die hier so ein bisschen so, natürlich hat er andere Hintergedanken, aber das ist ja nichts Schlimmes in seiner Welt. So. Und das macht es so wunderschön anzusehen.
Ich finde am besten daran, wie die einzigen Menschen mit höherer Bildung so wirklich ein bisschen arrogant so abseits stehen. Der Arzt guckt sich einfach nur an, wenn es zum Feld ein Fragezeichen und scheinbar bekommt so, hast du eine Enzyklopädie? Das ist einfach, und was ich daran übrigens sehr schätze, ist.
Wobei. Ja. Die Sache mit der Enzyklopädie ist ja tatsächlich, das ist ja der einzige wirklich inhaltlich wichtige Satz.
Ja, natürlich. Ich sage einfach nur, diese Haltung, dieses, okay, hier ist irgendwas komisch, wir beteiligen uns mal nicht an dem Gespräch jetzt. Ne?
Genau, an dem Banter hier, an dem Gelächter und an dem Geläster spaßiger Dings. Und Shepard hat einen guten Grund zu sagen, hast du eine Enzyklopädie? Weil er natürlich, er hat gesehen, wie die junge rothaarige Dame Mel angetanzt, angeritualisiert, was auch immer hat.
Angeritualisiert. Ja. Das ist das schönste Wort, das ich so lange neu gelernt habe. Schön.
Sehr gerne. Das erste Wort ist gratis. Also das erste Wort am Tag. Ich bin da jetzt wirklich, also ich bin da gar nicht groß gewinnorientiert, was Worte angeht. Ich habe reichlich für alle. Auf jeden Fall denkt er sich gerade, okay, da war irgendwas gestern los und hat einen Verdacht. Und diesen Verdacht möchte er mit Hilfe einer Enzyklopädie bestätigen oder auch widerlegen. Und da werden wir dann in absehbarer Zeit, relativ absehbarer Zeit, erfahren, dass was Saffron gemacht hat, ein Hochzeitsritual war. Und Mal das offiziell angenommen hat, dadurch, dass er dann mit ihr getanzt hat und gesagt hat, juhu, alles fein. Und das ist auf diesem Planeten das Hochzeitsritual gewesen. Und deswegen sind sie jetzt Mr. und Mrs. Reynolds. Und um es mit Washes Worten zu sagen, hey, genießt euren Honeymoon. Weil die sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Planeten, ich glaube Beaumont oder Beaufort oder irgendwie sowas, wo Enora bessere Kundschaft finden soll und wo sie einfach Enora.
Potato, ey, Potato. Namen. Ich bin mit Namen auch nicht gut, aber deswegen habe ich auch nochmal nachgeschlagen, weil du ein paar Mal Enora gesagt hast, das hat mein Hirn so umgebaut, dass ich nicht wusste, ist das wirklich ihr Name und ich irre mich oder ja, Enara oder Enora. Ich weiß, es ist kein großer Unterschied, aber ich kenne auch Leute, die sitzen dann da an den Kopfhörern und dann so, er sagt es schon wieder falsch und dann tut das denen körperlich weh. Ich bin davon keiner, mir fällt es nur auf.
Ne? Aber wenn die wieder reinschalten.
Ja, das machen sie aber vielleicht auch nicht.
Körperlicher Schmerz.
Ja, eben.
Oder wegen körperlicher, also die einen schalten wieder ein wegen körperlicher Schmerzen, weil die es richtig schmerzhaft, aber geil finden. Und die anderen, das ist wie beim Wrestling, weißt du? Die sind so angepisst dann, dass die trotzdem die Bindung an den Podcast aus
Hass hören. So. Wir könnten natürlich auch so eine Anti-Folge veröffentlichen. Es gibt ja diese, du kennst es so als virale kurze Videoclips, wo Leute Kuchen falsch schneiden und sowas. Ja, kennst du das nicht?
Kuchen falsch schneiden. Ja,
die dann einfach so Stücke schneiden, die keinen Sinn ergeben und sowas, weißt du? Nicht so möglichst perfekte Achtel oder Zwölftel, sondern
am Ende noch so ein horizontal.
Ja, horizontal, auch mittendrin und noch nicht mal mittendrin, sondern an der Seite so ein Dreieck rausschneiden oder ein Kreis oder was Unförmiges und viele andere Dinge oder Bilder von so Fliesen, die sehr dämlich verlegt worden sind. Und wir könnten auch so eine Folge öffentlichen, wo wir einfach alle Namen mal falsch aussprechen, noch nicht konsistent, ja.
Ja, da brauchen wir keine Folge zu machen, die müssen wir nur schneiden, weil so oft wie wir das hin und her gesprochen haben. Also, und wir haben eine Outtake-Folge, wir haben eine Namen-Folge, wir haben
das ist Content. Das ist dann Ende. Die BDSM-Folge, die kann man sich dann antun, wenn man sich selber züchtigen möchte.
Also wenn wir genug Hörerkommentare kriegen, dass sie körperliche Schmerzen beim Anhören des Podcasts haben, wegen bestimmter Phrasen, die immer wieder kommen oder falsch ausgesprochener Namen, können wir für die tatsächlich eine BDSM-Folge. Ja, ja. Aber da kommt eine fette Paywall vor.
Ich wollte eh schon sagen, ne? Arbeit schlecht gemacht, daraus noch mehr Profit schlagen, Kapitalismus durchgespielt. Schritt 4, Gewinn.
Wie hieß es auf dem aktuellen Vizo-Album? Das ist ja wunderbar getextet. Ob du ein guter Mensch bist oder ein Hurensohn, am Ende gibt es für gut und schlecht den gleichen Sohn.
Das ist ein schöner Reim. Ich finde einfach nur, Hurensohn ist eine komische Beleidigung. Was hat die Mutter damit zu tun und was hast du gegen. Nein, das, ich will doch nur mein Statement aus meiner Seifenbox machen. Das hat doch mit Wieso gar nichts zu tun. Das ist keine Attacke an Wieso.
Wieso nicht Wieso und nicht Vizo? Gibt's das? Ist das so?
Das weiß ich nicht, aber ich habe heute ein paar Mal im Gespräch diese Steuersoftware Wieso gehabt und deswegen habe ich es jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Guck mal, wie schön das einen Kreis ergibt mit den falschen Namen gerade. Da bin ich auch wieder sehr glücklich. Sollten wir vielleicht nochmal über Firefly reden heute? Das ist eine gute Idee. Danke.
Ja, wir können den Podcast beginnen.
Ich lasse mich aber zu sehr ablenken. Aber ich fand das wenig.
Rödingers Firefly-Podcast. Das
ist zumindest witzig.
Sehr gut. Also ich habe hier gerade tatsächlich, ich habe hier eine Kaylee, die in die Kamera schaut, Malcolm hinterher schaut und auf Chinesisch ihm hinterher sagt, was er doch für ein unfassbar ungehobelter Vollidiot ist, wie er seine Frau gerade behandelt hat und dass er sie so abgebügelt hat und sagt, ey, Alter, ich habe da einfach nichts gemacht. Wie ich finde, immer noch eine komplett menschliche Reaktion. Absolut. Er hat zu keinem Zeitpunkt gedroht, sie ins All zu schmeißen oder sonst was so, aber er hat auch ganz klar gesagt, nein, das ist nicht meine Frau zu fix. Jetzt ist immer Schluss hier. Spaß hin und her. Nein, und dann geht er und dann, das finden die anderen halt ganz schön, also zumindest der weibliche Teil der Crew, ganz schön ernsthaft kacke. Also nicht nur so, sei halt nicht so, sondern die haben da gerade ein echtes Problem mit. Das bedeutet, also Saffron hat die Frauen der Truppe komplett eingewickelt.
Ja gut, man muss dazu sagen, sie kann ja auch nichts dafür. Und der Stand jetzt ist ja, sie ist ein naives Ding, was einfach nur das gemacht hat, was man ihr gesagt hat. Ist ja jetzt, wie gesagt, Stand jetzt, nicht jemand, der irgendjemandem irgendwas Böses will und erst so quasi durch die Blume, dieses Stück Mensch hier möchte ich eigentlich nicht überhaupt in meiner Nähe haben, die kommt ganz schnell wieder zurück. Und da hat Bosch ja schon gesagt, wir können gar nicht zurückfliegen, weil einer von den Personen, die wir erschossen haben, der hatte Verbindungen irgendwie zur Alliance und da wird gerade geguckt, wer das jetzt war. Erstmal weiterfliegen.
Da müssen wir jetzt erstmal durch.
Was ich übrigens sehr, sehr schön finde, als Book, aus dem er Enzyklopädie vorliest, es sieht wirklich, als hätte er ein Kindle in der Hand. Also wirklich ein Kindle, nicht irgendein Tablet, mit einer fancy Hülle. Und es hat mich so krass erinnert an Per Anhalter durch die Galaxis, weil das ja auch eine Enzyklopädie am Ende ist, wissen alle, ne? Konkurrenz zur großen Enzyklopädie Britannica. Ja, Britannica. Der große Vorteil, der Sticker vorne drauf. Genau da ist, für mich ist das da der Anhalter. Das ist nicht irgendwas, das ist keine Enzyklopädie, das ist der Anhalter. Denn nur im Anhalter.
Es wäre schön, wenn er eine Hand über die Schulter gehabt hätte.
Nur im Anhalter stehen solche Sachen wie, sie haben sie vielleicht zufällig auf einem fremden Planeten eine junge Frau geheiratet. Wenn sie folgende Dinge gemacht haben, könnte das sein.
Das stelle ich mir als einen wunderbaren Eintrag aber hervor.
Genau so würde es laufen. Und ich muss ja dazu sagen, es ist natürlich Plot-Convenience, aber vielleicht auch sie sehr smart, wie wir ja natürlich später feststellen, dass dieses Ritual wirklich auch einfach rüberkommen kann wie ein sehr unschuldiges, ein bisschen übertriebenes Flirten. Ne? Ich mache dir so einen Blumenkranz auf den Kopf und dann kriegst du ein bisschen Wein von mir, lass uns mal tanzen. Dass man das als ein Hochzeitsritual, das auch noch rechtlich bindend ist, auf diesem Planeten sehen soll.
Ja, vor allem, ich meine, wir wissen nicht, in welcher Form wer Mal und Jane den Alkohol, den sie offensichtlich konsumiert haben, verabreicht hat. Vielleicht, das ist für mich nicht ausschließbar, auszuschließen, hat sie denen einfach auch schon Wein gegeben und die schon ordentlich angeschüttelt, sodass sie dann hinterher einfach den Reifen.
Vor einem Gericht hätte das für mich auch keinen Bestand. Die Ehe würde mich sofort annullieren lassen. Also gar keine Scheidung notwendig. Aber erstmal ist da natürlich das Problem da und die Crew geht ja auch davon aus, diese junge Frau ist der festen Überzeugung, sie hat diesen Mann geheiratet und will ihren ehelichen Pflichten jetzt nachkommen. Was auch immer die sind. Und deswegen am Anfang denkt man so, ey, wir sind hier einfach nur in einer sehr witzigen Episode, die für die junge Frau ein bisschen anstrengend ist natürlich und da hat man noch Empathie. Aber eigentlich fühlt sich das ein bisschen anders an als die Folgen bisher.
Ne? Ja. Und es hat so, zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, auch bei dem, was jetzt dann erstmal noch kommt, okay, dann wird jetzt besprochen auf dem Schiff und ja, was für ein blöder Planet und bla, warum sollte ich dich umbringen? Natürlich nicht, keine Ahnung, was wir jetzt machen, aber ich tue dir schon nichts, so nach dem Motto. Ich so, ja, ist ja gut, so jetzt komm mal langsam zur Potte, so irgendwie, da ist bis jetzt noch nichts passiert. Und das ist, also nichts passiert, relativ betrachtet. Ich hatte beim Schauen so das Gefühl, natürlich gibt's da diese kleinen Highspots. Ja, am Anfang Schießerei und jetzt hier, oh, plötzlich Frau. Ja, aber irgendwie so, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt jetzt wissen wir ja noch überhaupt gar nicht, wo es hingeht.
Absolut richtig.
Also gar nichts. Es gibt keinen Auftrag, es gibt kein gar nichts. Das Einzige, das gab's noch nicht. Ich weiß nicht, ob zu diesem Zeitpunkt, ob ich da jetzt gerade das übersprungen habe. Es gibt einmal die Einstellung vom unfreiwilligen Ziel der Reise. Vom Weltraumschrottplatz.
Das kam noch nicht.
Das kam zu dem Zeitpunkt noch nicht, genau. Gut, dann hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch das völlige Recht zu sagen, hä?
Aber was auch hier wieder ist, die Charaktere werden wieder mit dickeren Stiften gezeichnet. Also wenn Mel dann irgendwann doch 1:1 mit Saffron spricht, liebe ich das einfach, wie sehr er selbst ist. Und einfach nur sagt, ey, ich behandle dich nicht wie Dreck und du solltest halt für dich selber einstehen und hier und da. Und wenn sie dann diese Geschichte erzählt, mit dass manche Männer mit ihren Ehefrauen unzufrieden waren und sie dann umgebracht haben, sagt er so, okay, also erstmal sein moralischer Punkt, ey, was sind das denn für Menschen? Aber dann sagt er einfach, wenn jemand versucht, dich umzubringen, dann versuchst du ihn direkt wieder zurück umzubringen. Also das ist für mich eine ganz klassische Malcolm Reynolds Line. Also, du hast gerade versucht, mich umzubringen, versuche ich das jetzt auch. Also Zahn um Zahn hier, mein Freund. Und finde ich witziger, als dass ich zustimmen würde, aber es ist sehr, sehr witzig und es ist sehr, sehr Malcolm.
Ja, absolut. Und dann auch, dass er danach sofort sagt, du, hör mal zu, wir sind auf dem Weg nach Beaumont und bis dahin bist du jetzt einfach hier und da gucken wir dann mal, ob wir Arbeit für dich finden. Und so. Auch sehr schön, dass sie gleich sagt, ah nee, hier, ich bin keine Prostituierte oder sowas, das will ich nicht machen. Das ist, nee, Bullshit, sowas doch nicht. Hier, da gibt's tolle Farmen, da kannst du leben, da kannst du hier was aufbauen, sein, alles gut. So, also er macht so auch ganz, er lässt immer noch ganz klar durchblicken, so hier zu bleiben, meine Frau zu sein, ist keine Option. Das, also da gibt es hier jetzt mal zwischen den beiden jetzt, also aus Malcolms Sicht, vollkommen zu Recht, kein Missverständnis zur Option.
Und da muss man jetzt auch sagen, vor allen Dingen, weil sie auch ständig betont, ey, ich wäre aber eine gute Frau, also ich wäre aber ein furchtbarer Ehemann. Man hat beständig den Eindruck, dass in diesem Universum, und Jane ist das beste Beispiel dafür, die meisten Männer gesagt hätten, ey, jetzt sind wir schon verheiratet, die ist mega hübsch, die will ja einfach nur eine Ehefrau sein. Warum soll ich das denn nicht zumindest versuchen? Also, dass in diesem Universum das eine sehr hohe Versuchung wäre, schon auf dem Papier.
Und da reden wir jetzt nur von den moralisch anständigen Leuten.
Ja, weil es geht ja noch nicht mal um Leute, die sie schlecht behandeln würden, sondern nur um Leute, die sagen würden, auf den Deal kann ich doch ruhig mal eingehen, weil sie will's ja eh. Ja. Auch wenn das wirklich schlimm klingt. Wenn ich den Satz schon sage, wird mir schon schlecht. Aber mir geht's nur darum zu sagen, Mel ist schon besonders, weil er einfach sagt, nee, auf keinen Fall. Das kommt mir nicht in die Tüte, egal wie hübsch und toll und süß die ist. Und trotzdem, man sieht ihm halt auch immer wieder an, ist schon eine tolle Frau. Irgendwie ist das attraktiv für ihn. Ne?
Ja, klar, entschuldige. Du bist der Captain von dem Schiff, du hast deine Crew um dich rum, du hast keine feste Lebenspartnerin. Mhm. Wahrscheinlich hast du seit gefühlten 18 Lichtjahren nicht mehr irgendwas gemacht, was mehr als Metall anfassen ist. Und
Metall anfassen, das ist schön. Ja, gut, der hat schon länger nicht mehr gebumst, sagen wir es doch einfach. Er sagt es ja hinterher selber.
Also von daher, mit Inara ist jetzt, das ist natürlich immer eine super intensive Situation, und aber da ist jetzt ja auch nicht, dass da irgendwie ernsthaft was gegangen wäre in irgendeiner Weise. Das ist natürlich, also entschuldige, da dürfen wir ihm doch auch mal zugestehen, dass da irgendwie mal der Hosenknopf platzt.
Ja gut, das ist ja eh nur die eine Sache. Aber es ist auch rein, glaube ich, von der Chemie, die sie halt sehr versucht herzustellen, durchaus auch menschlich Versuchung für ihn. Und das ist auch wichtig, dass das dargestellt wird, dass er zwar einen ganz klaren moralischen Kompass hat, aber dass diese Versuchung natürlich da ist. Und das ist genau der Moment, in dem, wo man es ihm ansieht als Schauspieler, wo er weiß, sie ist jetzt weg, jetzt kann ich das im Gesicht ruhig zulassen. Dann kommt Shepard Book um die Ecke und ist so, naja, also würde ich mal sagen, dann gibt es einen ganz besonderen Platz in der Höhle.
Ja, direkt bei den Kinderschändern.
Das ist wirklich ein großartiger
Wenn Punkt. Jemand hier so eine Situation ausnutzt. Also du denkst doch nicht im Ernst, dass du, oder? Nein. Und übrigens, Scheidung ist nicht. So. Ja, super. Also doch, Scheidung ist eine Option, erklärt er. Aber das ist recht aufwendig und das geht natürlich auch jetzt nicht von jetzt auf gleich, aber wir schauen mal, was geht. Und wie gesagt, solltest du in irgendeiner Weise versuchen, einen sexuellen Vorteil aus der Sache zu ziehen.
Es ist auch einfach, also die Folge hat so Momente, die sind eigentlich so witzig, comedy-mäßig, wenn er einfach den Kopf nochmal in den Flur streckt und es nochmal sagt.
Ja, super. Also, aber wobei das ist für Book ja tatsächlich eher
natürlich
untypisch.
Natürlich ist es untypisch, aber es ist auch eine untypische Situation. Ne? Also, das ist es am Ende. Ich glaube, wenn wir jetzt schneiden oder in die Küche kommen hier, ist ein guter Zeitpunkt, uns daran zu erinnern, dass in diesem Universum Essen was Besonderes ist und gut gekochtes Essen und ausgewähltes Essen eine Seltenheit. Die essen ja ganz oft diese Rationspackungen.
Und Safran hat einfach eine Mahlzeit gekocht für Mel. Also vom Schnitt her, wir wissen, zwischen dem Schnitt könnte auch noch eine Stunde liegen, aber gefühlt innerhalb von 5 Minuten. Ja, Maggi fix für schnelle Weltraumnahrung. Aber vermutlich liegt da einfach eine Stunde dazwischen oder so. Und er sitzt dann am Tisch und dann gibt's was zu futtern. Aber nur für ihn, denn.
Ne? Aber er hat ja schon gegessen. Also, dass er jetzt isst, ist erst einmal Freundlichkeit. Ja. Und dann merkt, oh, boah, geil. Das schmeckt ja richtig gut. Und dann sehen wir halt Wash und Zoe reinkommen und Wash so, boah, das riecht ja mal nice hier. Gibt's da noch was, wo das herkommt? Sorry, hab jetzt vergessen, vielleicht mehr zu machen. Aber Zoe, du kannst ja für deinen Mann kochen, wenn du möchtest. Also ultra passiv-aggressiv. Ultra. Das ist so das erste Mal, wo du merkst, so, okay, da ist, also, wo auch der unbeleckteste Zuschauer merken muss, irgendwas ist dann nicht so, wie es bisher dargestellt wird.
Warum ist die Treadwife so aggressiv? Das ist ja wirklich, hat ja in der Szene hat es ja wirklich diesen Charme von wegen, ich koche natürlich für meinen Mann. Und wenn er was gesagt hätte, ja, vielleicht auch für seine Freundin gekocht, aber du bist ja auch eine Ehefrau, du kannst das ja auch machen. Das ist nämlich die Rolle von einer Frau. Also es ist wirklich, man möchte auch einfach auf den Tisch schauen und sagen, ey, jetzt aber gut. Naja.
Ja, und insgesamt ist es halt einfach eine Situation, und das merkt man jetzt schon, mit diesem ersten Mal, dass es passiert, das wird später öfter passieren, dass es Safran einfach schafft, Keile zwischen gewisse Teile der Crew zu treiben. Beispiel Zoe Wash. Das wird noch so dahin gehen, dass Zoe sagt, so ich geh jetzt ins Bett. Nicht hier in dieser Szene, aber grundsätzlich. Ja, ich meine, irgendwann, Inara sagt irgendwann den Satz, Gott, bist du gut.
Naja, das ist noch ein bisschen und hin, aber glaube,
und das ist etwas, spätestens da ist es dann eben rückblickend, dass man einfach realisieren muss, okay, die ist einfach wirklich verdammt gut in dem, was sie tut. Alles, was Miss Reynolds hier gerade macht, ist penibelst, bis zur Perfektion gespielt. Also innerhalb der Szene, nicht nur als schauspielerisch.
Es ist natürlich gut, dass du das erwähnst, weil in dem Moment, den wir später haben werden, wo sie eben sagt, Gott, bist du gut, musst du natürlich alles, was du vorher gesehen hast, in Frage stellen. Und gleichzeitig weißt du natürlich nicht, was davon war, wie krass gespielt und was davon war, wie krass manipulativ oder war einfach nur die Rolle. Aber das macht es nur interessanter. Dann kann man es auch gut nochmal gucken. Die Szene hier endet auch mit einem meiner liebsten Gags, die sie hier wunderbar visuell, also Mel sagt ja nichts, als sie sagt, möchtest du, dass ich dir die Füße wasche? Und die Kamera bleibt einfach nur auf ihm und es wird nicht weggeschnitten, wie er einfach nur in die Richtung von Wash und Zoe guckt und wir sehen sie nicht. Und das ist eine Entscheidung. Da muss ich sagen, Chapeau. Und dann geht er einfach. Also es ist wirklich auch genauso geframed, dass es passieren wird. Wir wissen alle, er wird gehen, aber dass wir die beiden nicht vorher gesehen haben, meisterlich. Ich wette, sie haben einen Reaction-Shot geschossen, gedreht, aber was ein Video mit Absicht ausgemacht, ne? Okay. Ja, also ich wette, sie haben einen Reaction-Shot gedreht, aber waren dann so, nee, ist einfach viel, viel witziger, wenn man gar nicht sieht, was da kommt.
Ja. Ja. Nee, es hat ja auch genau diesen Effekt, also perfekt. Ja, und dann ultra wichtige Szene, wie ich finde.
Und also Inara und Mel.
Inara und Mel in ihrer Kapsel. Inara kontaktiert schon mal Beaumont, checkt ab, was gibt ab an potenzieller Kundschaft. Business. Mel kommt rein, ohne anzuklopfen. Nee, Mel klopft an, genau, fragt, kann ich reinkommen? Sie sagt nein und deswegen so, ja, deswegen klopfe ich sonst nicht an.
Und kommt dann trotzdem rein. Das ist Ach, Jesus Christus, der Mann.
Genau. Und dann die Frage, sag mal, hast du eigentlich einem deiner Kunden schon mal die Füße gewaschen?
Also man merkt, egal wie viel Zeit zwischen diesen beiden Dingen lag, das ist schon so ein bisschen mit ihm mitgegangen. Und ich muss sagen,
Ich glaube, das ist direkter Weg.
Ja, also beides ist denkbar. Ne? Entweder 3 Stunden lang sitzt er bei sich so rum und ist so, Füße waschen, das geht mir nicht aus dem Kopf. Jetzt muss ich mal nachfragen, ob das andere Leute auch machen. Oder wirklich so, das muss ich sofort die Nara fragen. Also, was ist denn da los? Ich persönlich übrigens, falls jemand auf diese wahnsinnig dämliche Idee käme, mir die Füße zu waschen, würde ich sagen, wenn ich werde wegen Totschlags freigesprochen, weil ich habe dann, ich bin so kitzlig, ich würde einfach ein Genick brechen. Deswegen, sehr kräftige Beine. Ja, wenn du sterben willst, auf eine schnelle Art und Weise versuch mir die Füße zu waschen.
Naja, wenn ich dich vorher in eine Position bringe, in der du mit deinen Füßen nicht mehr viel machen kannst. Damit weiß ich jetzt, dass es sehr wichtig ist, dich vorher in eine Position zu bringen, in der du
eben nicht und damit auch viel Glück, sag ich mal.
Aber ey, wie gesagt, ist ja nur notiert. Ist ja, heißt ja nicht, dass ich morgen bei dir
vor der Tür sag mal,
oder irgendwie deine Badewanne halt so unter Strom setze, dass dein Körper paralysiert ist, aber deine Füße
rauskommen. Ich habe dir jetzt nicht eine große Schwäche von mir verraten. Das ist ja nicht mein Kryptonit, dass meine Füße kitzelig sind. Sondern es ist ein, wenn du mir die Füße kitzelst, gehst du in ein Risiko. Das ist ja der Punkt. Ich warne nur.
Und um dieses Risiko zu minimieren.
Kitzelst du mich einfach nicht. Es ist sehr einfach. Du musst dafür nichts tun.
Oh, nichts tun ist gut, das kann ich.
Bist du sicher? Sehr, sehr gut. Ach, Holger.
Ich habe gestern so ein schönes Meme gesehen. Stop hating on lazy people. We didn't even do anything.
Nun gut. Auf jeden Fall finde ich eigentlich den Vibe zwischen Inara und Mel hier relativ friedlich in Anbetracht der Tatsache, was die Situation gerade ist. Harmonieren die eigentlich gerade ganz gut, weil sie natürlich nicht sehr happy ist und er macht so ein bisschen sassy Talk und ist so, naja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du da ein Problem mit hast, bla bla bla. Trotzdem, ich finde, sie streiten sich sehr, sehr lange nicht, bis sie irgendwann sagt, ich hoffe, ihr beide habt sehr, sehr viele dicke Kinder. Und dann bist du so.
Ich glaube, Inara streitet sich schon sehr viel länger als Mel. Was ja bei den beiden öfter mal der Fall ist.
Das ist absolut richtig.
Er ist halt der Holzblock.
Aber bei diesem Satz kommt bei mir im Kopf so ein Hauch von Eifersucht durch.
Ja, natürlich. Natürlich. Und das ist eben auch das vorher schon. Sie sagt ja, wir mit Commitment und bla und überhaupt, ja toll, dann behalt sie halt. Und das ist so, dass sie von dieser ganzen Situation am allerwenigsten hält und da auch zu keinem Zeitpunkt überlachen kann, auch unten eben im Lager nicht, als das Ganze losgegangen ist. Das hat ganz klar gezeigt, ja. Das verletzt sie massiv. Und sie, glaube ich, emotional würde ich sagen, gibt sie Mel auch definitiv eine Schuld. Also dieses, aus Versehen ist halt passiert und keine Ahnung, ich wusste ja nicht, was ich da tue und überhaupt. Ich glaube, das lässt sie nicht so richtig gelten.
Also sie sagt zumindest sowas nicht. Was ich rauslese, ist so ein bisschen dieses, es ärgert sie, wie sehr es sie stört. Es ärgert sie, dass sie eifersüchtig ist und deswegen ist sie so laut sauer.
Das kann sein.
Weil sie das
schwach macht, weil sie das verletzlich macht.
Ja, weil sie daran
macht.
Erinnert, dass sie wirklich mehr für ihn fühlt und dass die Sache ja nur komplizierter macht im Ganzen. Und es sind ja beide in dieser Situation, dass sie es nicht wirklich wahrhaben wollen, aber eigentlich schon. Und ne, das ist halt nicht so angenehm. Was denn?
Entschuldigung. Ja.
Hast du den Schnitt gerade realisiert, was jetzt als nächstes kommt? Also es gibt so viele klassische Momente in dieser Folge, dass man das gerne vergisst, dass sie in dieser Folge sind.
Mel kommt aus der Kapsel.
Aus dem Shuttle, ja.
Aus dem Shuttle. Und Jane steht im Flur und lädt einfach die fetteste, also automatische, das Sturmgewehr durch überhaupt, was man sich nur so optisch vorstellen kann. Erst einmal. Das ist der Orgasmus jedes Waffenfreaks. Weil das so geil aussieht. Das ist so wie der Sound der Impulsguns aus Aliens.
Ja,
das ist wie die Schrotflinte aus Doom. Weißt
du, was hier das Beste ist an der Situation? Nicht nur dieser, dass die Kamera so reißt, so mäßig noch ein Close-Up macht und er einfach wie der letzte Badass, der jetzt gegen den Terminator antritt, da steht, sondern auch der Dialog, wenn er dann sagt, ich suche nicht nach einem Kampf. Und Rückschnitt auf Mel und so Ding. Aber man findet irgendwie immer einen. Und dann garantiere ich dir, dann ist nämlich Fade to Black, dass da ein Werbespot war. Und ja, das 100%. Ist so witzig.
Es ist ja auch ein perfekter, das ist ja auch ein perfekter,
ja,
das
aber ist ja keine man Frage. Man schneidet ja heute nicht mehr mit Werbespots im Kopf, hier aber schon. Also einige Serien schneiden immer noch mit Werbespots im Kopf wegen Network TV in den USA, aber generell war das früher ja mehr ein Ding. Und hier den Zuschauer mit so einem Mini-Cliffhanger hängen zu lassen nach dem Motto, verkämpfen die jetzt? Also wir wissen, jeder erwachsene Zuschauer, der schon ein paar Serien guckt hat, weiß nein. Aber es ist ja trotzdem so ein bisschen, hey, wie lösen wir das denn jetzt auf? Das ist, ich liebe sowas.
Naja, also ich finde, nach dem, was sehr früh in der Serie schon etabliert wurde, wenn der Preis stimmt.
Ja, aber wir haben ja keine Info. Wir haben ja null Info.
Genau, wir haben keine Info, aber das heißt nicht, dass das jetzt nicht überraschend kommen kann und das wird dann vielleicht hinterher erklärt oder so. Also es ist nicht unmöglich. Dieser Schreckmoment, der kurze Schreckmoment, oh, was ist jetzt da los? Das funktioniert schon sehr gut.
Ja.
Und wenn dann Jane auch weitermacht mit, habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit.
Ich muss ja leider sagen, ich fand das.
Du wirst mich jetzt anders ansehen, du wirst mich nicht länger unterschätzen. Blablabla. Das ist schon eine Kampfansage.
Ich muss dazu sagen, ich fand das immer ein bisschen lächerlich, dass er denkt, er muss das machen, um seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber gleichzeitig ist es ja der janigste Dialog, den es geben kann. Ich habe hier diese ultimativ geile Waffe. Ein paar Leute wollten mich umbringen. Einer hatte diese Waffe, was so das beste Gewehr der Welt ist. Und die habt ihr alle umgebracht und habe ich mir die Waffe abgenommen, die gebe ich jetzt dir für die Frau und er ist auch noch der Meinung, dass die Waffe mehr wert ist.
This is my very favorite gun.
Es ist so dämlich. Also er ist so dämlich, die Szene ist unfassbar witzig.
Das, schlägst du einen Tausch vor? Was? Tausch? Das ist Diebstahl! Das Gewehr ist einfach so viel mehr wert als so ein rothaariges Ding, aber ich will es halt einfach haben.
Es ist wirklich, der Mann, manchmal fragt man sich, ist das überhaupt ein Mensch? Also,
ach, es ist herrlich. Also herrlich im Sinne von das anzusehen.
Also Jane ist einfach eine Comicfigur. Der,
ja, die beste Waffe, die je von Menschenhand gefertigt wurde. Extremer sentimentaler Wert.
Weil ich jemand umgebracht habe, um sie zu kriegen. Und
die Frau bedeutet dir doch nicht mal was. Entschuldige,
es ist einfach konsequent geschrieben, muss man leider sagen. Und
ja, ich finde auch Alec Baldwin, Alec, ne? Alec, ja, genau.
Ich glaube, es ist Adam Baldwin in dem Fall, aber ich komme da auch durcheinander.
Adam, vollkommen richtig. Hey, wir haben einen neuen für unsere falsch ausgesprochenen Namen.
Wenn wir dann mit der Kasse anfangen, sind wir pleite, wenn der Podcast rum ist. Okay.
Aber die Klickzahlen. Aber
ja, Klickzahlen. Ich weiß ja aus Erfahrung, seit 2009 bin ich ja aktiv im Internet und Klickzahlen kann man ja bei der Bank einfach einlösen. Umrechnungskurs, ein Klick, ein Euro. Ja, so? Natürlich.
Das wusste ich gar nicht. Ich habe ja jahrzehntelang nicht gestreamt, weil ich da keinen Bock drauf hatte, weil ich dachte, das bringt nichts. Aber ey, echt?
Sicher, du musst nur definieren, was ein Klick ist.
Und die Bank muss es dir glauben.
Ey, wenn du jemanden überzeugen kannst, easy.
Ja, komm, wir machen eine eigene Währung.
Die örtliche Volksbank, möchten Sie unseren Podcast sponsern? Ein Klick, ein Euro.
Wir sollten überlegen, eine Nukular-Werbung Währung. Was ist davon?
Die Nukular-Markt. Ein Nukular. Ja, alles klar. Können die Leute ihren Impulsausgleich leisten. Grüße an alle Hornauer Leute von früher.
Ganz, ganz modern, ein Nubuck.
Ja, es ist natürlich eine Kryptowährung.
Nee, muss aus Leder sein. Nubuck, nee, Leder.
Kryptowährung aus Leder. Holger, du bist ein Visionär. So, ja, machen wir weiter, bevor wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Folge.
Es ist so wunderschön. Es ist doch wirklich.
Natürlich ist es witzig. Ich habe eine gute Zeit, aber ich denke an die Hörer. Ich denke an die Hörer. Und die Hörerinnen.
Absolut. Wie dem auch sei, Vera soll eingetauscht werden.
Knarre heißt Vera. Ja. Aber das hat Meryl schon abgeschmettert, also da kein Bock drauf. Und natürlich, das ist einfach nur ein Gag-Moment, der den Charakter geil vorstellt, der witzig ist und die Knarre einführt. Das ist ja ein Plant für später. Und Saffron und Meryl reden jetzt nochmal über alles und sie sagt dann, ja, ich würde auch lieber die Arbeit nehmen, statt deine Frau zu sein, wenn du das nicht willst. Und sie verstehen sich jetzt. Also deswegen, sie reden jetzt eher auf Augenhöhe miteinander oder zumindest will sie, dass sie auf Augenhöhe miteinander reden mit der Figur, die sie hier spielt. Und bringt mehr eben dazu, über sich selber zu reden und über seine Backstory, was bisher noch keiner geschafft hat. Was ihm dann auch sofort auffällt, was ist denn hier los eigentlich? Wieso quatscht
der das einmal da? Also sie ist halt einfach wirklich, wirklich fucking gut in dem, was sie tut. Also
das ist halt wirklich das, wie man sich es auch so ein bisschen vorstellt, wie sowas läuft, wenn die so eine Bindung herstellen. Weil sie einfach wissen, ich muss einfach nur die 2, 3 Fragen stellen und zuhören. Und jetzt kommt der Moment, den du vorher gemeint hast, ne? Die Firefly fliegt nämlich an so einem Asteroidenfeld vorbei und da werden sie geblitzt. Das finde ich besonders schön. Nicht, weil sie zu schnell sind, sondern weil da so ein kleiner Spähposten von irgendwelchen Kriminellen ist, die die Serenity gescannt haben und jetzt bewerten, was da an ihnen vorbeigeflogen ist und darüber diskutieren. Der eine sagt, ey, die ganzen Teile sind Schrott und der andere sagt, ja, aber die Teile zusammen sind eine Firefly und die fliegt für immer und deswegen ist das ein gutes Ziel. Dann wissen wir schon, okay, hier soll auf jeden Fall das Schiff geklaut, zerstört, was auch immer werden. Auf jeden Fall soll sie geschnappt und verkauft werden. Das heißt natürlich.
Sie ist im Visier.
Genau. Und das.
So. Auf einmal ist jetzt endlich nach wie viel? 25 Minuten, fast eine halbe Stunde, ist endlich eine Gefahr da.
Ja.
Also endlich hat die Serie, endlich hat die Episode ein Ziel. Ja. So, weil das bisher war ja wirklich dieses, okay, gut, dann ist es halt nur eine Geschichte, dann hat er halt geheiratet und ja, mei, dann ist es halt so. Und jetzt muss man irgendwie damit klarkommen. Und das ist das, was ich eben meinte, dass es eben sehr lange so gefühlt dahin plätschert. Ja, das passieren Dinge, aber auch nichts jetzt so mega Dramatisches. Ja, lustig, ja schon, aber so gib mir ein bisschen was. Und jetzt ist der Anfang, der Auftakt dessen da, dass man sagt, okay, es gibt jetzt eine Form von Bedrohung, offenbar, aber es gibt noch nicht den Zusammenhang zwischen Saffron und der Bedrohung.
Absolut.
Also warum das eine Bedrohung ist, das wissen wir noch nicht, sondern das ist momentan sehr, sehr zufällig.
Und auch dieses Phänomen von vorher, dass sich mehr ihr gegenüber öffnet. Im Moment sind wir noch so, vielleicht ist sie einfach, verstehen die sich einfach nur gut, vielleicht bedeutet sie ihm was, vielleicht ist da eine Chemie, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Und später erfahren wir dann erst, dass auch das Manipulation war. Aber im Moment ergibt das noch alles Sinn. Die Bedrohung ist da, du hast recht. Und dann sind wir hier bei Wash und Zoe, die jetzt auch so ein bisschen Saffron diskutieren und den Eindruck, den sie von ihr haben. Und Zoe ist so, die kann mich mal. Das ist so die Essenz von dem, was sie sagt. Und Wash verteidigt sie halt so ein bisschen. Ist so, ja, es kommt halt vom komischen Planeten. Ich liebe auch diese Line von wegen, bevor wir uns getroffen haben, war ich mal auf einem Planeten, wo die Hauptfreizeitbeschäftigung das Jonglieren mit kleinen Geißböcken war. Gänsen. Ja, genau, Gänsen. Nicht, weil Geißböcke wären noch witziger.
Aber so, also Küken. Also
ja, Gänseküken. Das, und nicht so, ne? Nicht so Geißbock, so ein ganzes. Wie groß sollen die Leute sein? Ne? Aber eben, für mich ein ganz besonders witziger Moment, weil er dann nochmal ein Wort benutzt, das wir alle nur als Namen kennen, nämlich Gosling im Englischen, was dann wirklich Gänseküken, Gänslein, so die ganz kleinen heißen, oder Gössel gibt es tatsächlich im Norden anscheinend. Und in dem Moment so, okay, die haben mit Ryan Gosling jongliert, war natürlich sofort mein Kopfkino. Das fand ich dann besonders witzig.
Also das GIF, wenn das noch nicht existiert, dann weiß ich
es
auch
nicht. Ja, ich glaube, es existiert nicht. Aber ich meine, Eliza Dushku heißt mit Nachnamen Dushku. Ja, da hat auch nie jemand einen Witz drüber gemacht. Außer mir. Und ich liebe Eliza Dushku. Also wirklich. Ich habe Bock auf die, aber.
Warum mussten Sie Ihre Tochter denn unbedingt Claire nennen, Frau Grube?
Ja. Ich überlege nur gerade, ob man irgendwie in einem Dialekt das nicht Claire aussprechen würde, aber gibt es eigentlich in dem Fall nicht. Naja. Nee. Gut, auf jeden Fall zwischen unserem eigentlich Traumehepaar kracht so ein bisschen. Ja.
Naja, klar, ja, natürlich, klar, du verteidigst sie natürlich. Der Mann muss natürlich das arme Ding verteidigen. Also es ist ganz klar, sie sagt damit, mir ist klar, da stimmt was nicht, die ist spinnert, die Eule. Und hat natürlich wenig Verständnis dafür, dass er das nicht
erkennt. Also im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass er die Situation eher witziger findet und sie das Gefühl hat, ey, die ist einfach Ärger und ich spüre das. Und weil jeder die Position des anderen nicht so ganz versteht, geht sie dann einfach irgendwann ins Bett. Und wir sollen eigentlich nur kommuniziert bekommen, da rumpelt so ein bisschen, damit wir hinterher ein bisschen mehr Spannung haben. Mel will dann wahrscheinlich Feierabend machen, geht in seine Kajüte und ja, Bett ist schon vorgewärmt. Sagen wir es mal so.
Naja, sagen wir es mal so. Ich bin gerade noch bei diesem Streit, der tatsächlich, ja, finde ich, verhältnismäßig substanziell wird, weil Walsh natürlich versucht weiter zu argumentieren. Also auf der einen Seite, ja klar, ich habe einen Witz gemacht, haha. Auf der anderen Seite, mal so ist es und überhaupt. Und das endet eben damit, dass Zoe sich abwendet und sagt, ich gehe jetzt ins Bett. So, das ist das Pendant zu, du schläfst heute auf der Couch.
Ja, gut, also kann sein, da fehlen mir die Infos. Also Paare arbeiten Streitigkeiten anders ab, je nachdem, was für Paare es sind. Es ist auf jeden Fall kein harmonisches Ende. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Eben. Und das ist für die beiden das erste Mal, dass wir sowas das erleben. Richtig, ja. So, also das ist schon, auch da merkt man natürlich dann, wenn erstmal alles aufgeklärt ist, verdammt, ist die gut.
Also, ja, absolut. Und man merkt auch, Zoe hatte definitiv recht. Man kann aber Wash auch keine Vorwürfe machen, also auch jetzt nicht. Nee. Weil.
Können wir das? Ah, interessante Frage. Ja. Achtung, woke. Können wir das nicht, weil wir Männer sind? Ernsthafte Frage.
Nee, also ich finde jetzt, bis jetzt in der Folge auf jeden Fall. Über das andere können wir später reden. Aber man kann ihm keinen Vorwurf machen, weil es geht hier mehr um so eine Instinktsache, finde ich. Zoe hat einen ganz klaren Instinkt, weil sie hat ja auch die gleichen Fakten wie Wash, die sagen, ey, die Frau bedeutet wirklich Ärger. Aber man kann nicht wirklich seinen Finger drauf tun und sagen, und zwar genau deswegen, sonst hätte sie das ja getan. Ja. Und Wash ist halt auf der ganz anderen Seite. Ey, ist einfach nur eine total absurde, witzige Situation. Ich mache mir da keine Sorgen. Die haben einfach eine Meinungsverschiedenheit, die sie nicht lösen können. Und emotional steckt da vielleicht noch so ein bisschen dieses, er fand ihr Essen halt gut, er fand den Cider gut. Und das hat sie vielleicht ein bisschen genervt. Aber was hat er denn wirklich falsch gemacht an der Stelle?
Naja, also, ne? Weiß ich nicht. Aber ja, weiß ich nicht. Es ist jetzt so ein Füllwort, weiß ich nicht. Weil es ist ja uns als Zuschauern ist ja auch ganz klar aufgefallen, also so wie sie sich da in der Küche verhalten hat, das war schon grenzwertig assi.
Ja, sie suggeriert natürlich, also beziehungsweise sie strahlt ihr Wertekonzept aus und sagt, na, warum machst du das denn nicht? Aber das thematisiert keiner von beiden, ne? Das ist eben das Ding, das ist nicht Teil des Streitgesprächs. Also sie bringen diese implizite Beleidigung, nennen wir es jetzt mal, ich finde es noch nicht mal eine Beleidigung, aber es ist schon aggressiv auf jeden Fall, auf eine Art. Das thematisieren sie nicht. Darum geht es überhaupt nicht im Gespräch. Und deswegen würde ich so, wenn er nicht mal darüber redet.
Ja, okay. Ja gut, okay. Ja, stimmt, okay.
Ja, also ich finde auch, er hätte sich ein bisschen empathischer seiner Frau gegenüber verhalten können. Und
ne? Ja, aber dafür ist er Wash und Zoe. Genau. Also das ist ja, dafür sind es Charaktere, ja, die halt auch so sein müssen.
Und da
gibt es
einen Unterschied zwischen, wäre netter gewesen und ist das ein moralisches Fehlverhalten und wirklich... Ich sehe da kein Problem. Ich verstehe die Anspannung von beiden, aber ich finde nicht, dass einer von beiden da irgendwas krass falsch macht. Das ist okay. Mhm. Man kann halt nicht immer alles harmonisch direkt beenden, auch in einer guten Beziehung. Manchmal braucht das ein bisschen Zeit. Das ist ein kleiner Ratschlag vom alten Mann. Manchmal muss man sich einfach selber erstmal runterkochen und dann nochmal über alles reden. Gut. Wenn ihr eine andere Meinung habt, teilt uns das gerne in einer entspannten, runtergekochten Emotion mit, weil ich diskutiere über sowas gerne und manchmal habe ich auch eine Perspektive, die ich nicht einnehmen konnte. Wie du eben schon gesagt hast, vielleicht sind wir einfach nur Männer und raffen es einfach in der Sekunde nicht. Dann fehlt mir aber der Zugang und den kann mir jemand anders vielleicht geben, falls ihr das genauso seht wie wir, müsst ihr nichts machen. Ne?
Deswegen, das war auch wirklich eine ganz ernst gemeinte Frage.
Und ich habe es offen diskutiert, aber mir fällt nichts ein, wo ich das jetzt finden könnte, tatsächlich.
Ja. Geht mir ähnlich. Nun denn, kommen wir zur. Ich möchte wirklich nicht Mel sein in dieser Situation.
Ja, ich würde auch sagen, wir lassen es einfach dabei, dass die Frau sehr attraktiv ist. Wir müssen da nicht weiter drauf eingehen. Die Situation ist natürlich, komm nach Hause und die liegt nackig in seinem Bett. Kompliziert, sag ich mal.
Ja, weil für sie ist immer noch klar, ja, aber wir sind doch verheiratet. Also das ist. Natürlich, ne, so als diese, das unschuldige Ding denkt immer noch, ja, aber wir sind doch verheiratet, auch wenn wir jetzt hier, ja, aber ich habe da drüben eine Kabine, ja, soll ich da schlafen? Bin ich so hässlich? Gefalle ich dir so gar nicht, überhaupt? Also im Kontext ist es ja immer noch das unschuldige Ding, das versucht, ihren Ehemann davon zu überzeugen, dass sie doch eine ganz tolle Ehefrau wäre.
Ja.
Und. So, und dann zitiert sie sogar noch aus ihrer Bibel, dass in der Nacht, wo sie zusammen sind, die Frau sich da, ne, und dann ihn empfangen und überhaupt und rein und raus.
Ich konnte es auch nicht anders. Da wird man dann doch wieder 15, ja,
bis,
ne?
Bis sie dann komplett verschwitzt auf ihn zusammenbricht und weißt du so, ja, coole Bibel. Ja, ja.
Es ist aber auch, also wie sie es auch Stück für Stück macht, indem sie auch immer weniger auf einmal anhat, also der Kamera.
Die Decke immer genau, weiter runter.
Der Kamerawinkel lässt uns ja noch sehr viel Fantasie übrig, aber Mel guckt halt mehrfach weg. Und da merkst du einfach, es ist natürlich angemessen, dass er wegguckt. Ist auch respektabel, dass er wegguckt. Aber er will
nicht.
Ja, 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 klar. Aber was ich meine ist, ich glaube, ein Mann, der jetzt, das klingt so ein bisschen seltsam, aber ich glaube, wenn er in der Lage gewesen wäre, Augenkontakt mit ihr zu halten, ohne runterzugucken. Mhm. Also es ist ja wirklich, ich sag's ehrlich, es ist nicht so einfach. Dann hätte ich gesagt, ich glaube nicht, dass sie eine Chance hat. Weil er weggucken muss. Ich muss mich dazu zwingen, wegzugucken, mich körperlich wegzuwenden. Wo wusstest du, okay, sie hat ganz gute Karten bei dem, was sie gerade macht.
Ja, vor allem sie weiß
das. Ich meine wirklich jetzt...
Interessante Situation. Also wenn wir jetzt diese Szene anders sehen würden, wenn die Folge... Von hier an so eine interaktive Folge wäre.
Um Gottes Willen, jeder würde das gleich spielen, fürchte ich. Aber okay, ja bitte.
Ja, an die Option habe ich gar nicht gedacht, die zu geben. Sondern nur, so wie sie jetzt ist. Oder eben, Malcolm schaut ihr die ganze Zeit in die Augen. Ich finde das einen interessanten Gedanken. Was würde dann weiter passieren? Weil wir wissen jetzt, okay, was sie jetzt machen wird. Was hätte sie dann gemacht? Weil sie ist so gut. Sie hätte auch dann einen Weg gefunden, in irgendeiner Weise, aber darum, das meine ich mit Interesse. Also, würde mich sehr interessieren, wie es dann weitergegangen wäre, zu welchen Mitteln sie dann gegriffen hätte.
Ja, mich auch,
hätte.
Weil so dieses Augenkontakt halten heißt für mich ja auch so ein bisschen, suggeriert auch, er könnte sie gerade durchschauen. Weil dann du ja nicht auf dieses Spiel reinfällst und auch aus deiner Rolle rausfällst, der Gute sein will, der sich unter Kontrolle haben will, sondern du bist so, irgendwas ist hier. Und ich gucke dich jetzt an, um rauszufinden, was es ist. Das ist ja eine dieser Sachen, die im Augenkontakt herstellen können. Und dass er sich auch sehr selbstsicher ist. Ansonsten macht man das ja auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie, wie sehr sie ihr Verhalten dann angepasst hätte, ob sie dann entweder dominanter geworden wäre, weil sie ist ja immer noch sehr submissiv irgendwie und ist so, ja, aber ich bin einfach nur das, was die Bibel sagt. Und guck mal hier, ich bin nackig, tut mir leid, dass ich nicht hübsch genug bin. Und du bist so, naja, gut, also das ist es wirklich
nicht.
Dann legt
sie jetzt mal noch einen drauf. Er sagt ja wirklich so, ja, daran liegt's nicht, aber dann legt sie ja nochmal richtig hart einen drauf. So, ja, bin hier im Mädchenhaus groß geworden und habe darauf gewartet, dass er verheiratet und weggetradet zu werden. Und die anderen, die haben so viele hässliche, schlimme Männer bekommen und als ich dann dich gesehen habe, es ist für mich keine Pflicht. Dich hätte ich auch gewählt, wenn ich die freie Wahl gehabt hätte, so nach dem Motto. Also das ist.
Ja, also sie sagt,
schwer dem so komplett zu widerstehen.
Sie kommuniziert eben Consent auf jeder Ebene. Und das ist ja erstmal auch schön, dass er nur erst dann wirklich in Verführung kommt. Dass er sagt, ey, ich will das ja wirklich, wirklich, wirklich. Ne? Das finde ich ja, es wirklich, er kommt aus dieser Sache moralisch auch relativ gut raus, muss man sagen. Weil, was soll er denn noch machen? Die Frau ist erwachsen. Gleichzeitig halte ich es immer noch für die falsche Entscheidung, aber ich finde es auch nicht, ist nicht verbrecherisch oder irgendwie krass schlimm.
Nein. Also ich finde, Entschuldigung, also das ist ein, ich weiß, brutale Rasierklinge, auf der wir gerade
fanden. Auf jeden Fall.
Also mit nackten Füßen und verbundenen Augen und Hände hinterm Rücken. So. Kurzer Disclaimer. Das ist völlig bewusst. Und das sollte jetzt auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise Locker-Room-Talk werden oder sowas. Aber wenn eine so wunderschöne Frau nackt vor dir steht, sich dir auf den Bauch bindet und du als Captain selber gesagt hast, ey, meinen Flug hat lange keiner mehr bearbeitet.
Oh Gott, deine Metaphern heute auch wieder.
Seine Worte.
Ja, trotzdem. Ja, Bauchbinden war nicht von ihm.
Ja gut, okay. Da gibt es moralisch nichts Verwerfliches. Da kann man sagen, ja, er ist schwach geworden.
Ja,
okay. Inwieweit man das dann vorwurfsvoll sagt oder verständnisvoll, das sei jedem überlassen. Aber da gibt es, außer dass er genau weiß, wenn Shepard das sieht, komme ich in die Hölle.
Er ist ja nicht mehr so gläubig.
Aber selbst dann und überhaupt, also null Vorwurf an Mel, dass er hier dann ab einem gewissen Punkt dann doch einfach schwach wird, weil er endgültig davon überzeugt ist, sie will
sie
das.
Sie sagt es ja sogar wirklich zweimal noch so, ich will das, und dann wirklich auch noch so eine lyrische Formulierung von wegen, ich schwelle an, wenn ich an dich in mir denke, und bist so, okay. Es ist wirklich, fehlt nur noch der Fluglotse. Das ist, der dann den Weg weist. Und
der Leitstrahl.
Hier lang, mit den zwei Flaggen. Und ich weiß, es ist eigentlich alles nicht angemessen, diese Witze, aber es ist gleichzeitig auch so mit Absicht ja so drüber fast schon. Also die Situation, wie sie hier dargestellt wird, die passiert ja nicht. Das ist ja genau der Punkt. Du siehst auch in seinen Augen, es ist dieses, ey, weiß gar nicht, was hier gerade los ist. Das ist ja wirklich, ist ja eher eine Fantasie, als das Realität ist. Und genauso ist es ja dann auch. Das ist es ja. Also hier wird auch offensichtlich als Zuschauer so, also entweder, und dann wäre es halt keine Serienfolge, hat er hier wirklich eine Frau getroffen, die einfach nur bumsen will, Punkt. Oder hier ist gerade was faul und falsch. Und er realisiert es nicht, weil er ja in dem Moment ist und nicht weiß, dass er eine Serienfigur ist. Wir sind halt so, okay, wann kommt der Twist, wie auch immer er aussieht? Und der Twist kommt dann halt mit dem Betäubungsmittel auf den Lippen und nach einem, ich sag mal, sehr ästhetischen Kuss, das meine ich jetzt total asexuell, haben die beiden schön gemacht, kippt er dann halt um. Und dann ist der Twist auch der Folge da.
Ja, dann sind wir auf einmal angekommen. Yes. Und dann ergeben Dinge auf einmal, oh, fuck, Sinn. So aus Zuschauersicht, weißt du, so, oh, fuck, Sinn. Und von da an geht's, ich meine, gut, wir haben auch nur noch 20 Minuten in der Folge, danach, okay, jetzt, weil jetzt hatte sie den Punkt erreicht, den sie wollte.
Ja, das.
Jetzt ist der Captain ausgeschaltet und jetzt kann sie, die ganze Crew ist verteilt, es ist Schlafenszeit offiziell, also, ne, das heißt, jeder ist in seiner Kabine, beziehungsweise auf Position, keine Gruppen, die sich mehr irgendwo gebildet haben. Und jetzt kann sie sagen, okay, nächstes Ziel, Cockpit. Ja.
Also wir wissen natürlich noch nicht genau, was ihr Plan ist, aber sie geht halt diese Machtpositionen durch. Zuerst der Kapitän, jetzt der Mann, der ja, der danke, dass du das gesagt hast. Ich war nicht beim Steuerknüppel, was das ist bei der Folge einfach nicht Gutes zu sagen. Und jetzt wissen wir aber auch, was ihr Ziel grob sein muss, also ausschalten und Kontrolle übernehmen. Und ab dem Moment wirkt ihr ganzes Spiel auch sehr offensichtlich. Und das hier hätte sie auch vorher nicht gemacht. Das hier ist ja schon sehr offensiv. Dieses, ich bin die Unschuld vom Lande. Sind die Sterne nicht schön?
Ja, auf einmal ist sie selbstbewusst, genau. Ja, absolut. Absolut. Und dann macht sie die Tür zu und Wash so, sag mal, warum machst du die Tür Wash zu?
Guckt so, ich fühle mich gerade nicht wohl, das ist gerade nicht so toll.
Ich glaube, Alan Tudyk ist der, wenn es um Top 3 Lieblingsschauspielerlisten geht, der unterbewertetste Schauspieler der ganzen Welt.
Ich glaube, der ist immer mehr weiter oben, weil er über die Jahre jetzt so einen Katalog auch aufgebaut hat, auch an Voice-Acting-Rollen natürlich. Aber ich bin ja ein großer Alan Tudyk-Fan seit Ritter aus Leidenschaft, der ein sehr unterbewerteter Film auch ist. Und da ist der gesamte Cast unfassbar toll. Also auch nochmal eine Empfehlung, habe ich vielleicht schon mal gesagt. Aber immer wieder. Und er spielt diese Wut in dieses Charakters da so Schmerzen, unfassbare Schmerzen. Und hier ist er jetzt gerade so ein bisschen das Gegenteil, so ein Mäuschen von einer Kobra. So, ey, was ist das? Ich bin einfach nur ein Mann und ich bin verheiratet, ich bin verliebt, bitte nein. Das ist wirklich, ich möchte dich auch nicht beleidigen. Das ist wirklich so schön und so pur und so. Er ist so unschuldig, wie sie vorgibt zu sein.
Ja, es ist so herrlich.
Man will den Arm nehmen.
Apropos Alan Tudyk, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich dich das die letzte oder vorletzte Folge schon mal gefragt, aber
Resident Hast Alien? Du Hast ich habe es immer noch nicht gucken können, ja.
Okay.
Ich habe es auf der Liste. Ja.
Cool.
Auf jeden Fall, man kann das hier eigentlich relativ gut zusammenfassen, dass hier zwei Schauspieler das sehr, sehr gut machen und schon wieder. Und er einfach, ihr nochmal klammern, ich bin verheiratet, ich bin monogam, ich bin treu. Und dann fängt er an, von seiner Frau zu schwärmen und sie ist so genervt. Oh Mann, das ist so einer, fuck. Und tritt ihm dann einfach in den Hinterkopf.
Und zwar so richtig auch mit einem richtig nicen Kick.
Ja, ja.
Also das ist auch nicht so einfach irgendwas, sondern da merkst du gleich, okay, nächster Aspekt, die ist nicht nur manipulativ mega gut, die ist auch körperlich
fit. Man darf nicht so lange über den Tritt nachdenken, weil mit so mit den bloßen Füßen so auf den Hinterkopf, dass der umfällt wie nasser Sack, ist ein bisschen quatschig, aber es ist eine Serie, das ist okay.
Bist du, ganz kurz, bist du kampfsportaffin? Hast du mal Kampfsport betrieben?
Nee, betrieben habe ich ihn nicht, aber ich weiß, dass dieser Tritt ihn nicht ausgenockt hätte. Das ist, also es ist sehr schwierig, einen Menschen bewusstlos zu schlagen, tatsächlich. Das, also das wird in...
Abgesehen davon, dass das grundsätzlich richtig ist, aber so ein sehr wohl platzierter Tritt gegen den Hinterkopf aus dem Nichts kann dich der Bewusstlosigkeit schon sehr nahe bringen.
Absolut, aber so wie er hier dargestellt, weil der Winkel hat gestimmt, aber man hat einfach gesehen, dass sie nicht wirklich getroffen hat und alles. Und, und sie hatte halt auch keine Schuhe an. Ne? Also es gibt keinen dumpfen Aufprall, nur die Kraft, die kinetische Energie, die im Fuß steckt. Wenn du das hinkriegst, dass jemand danach fast bewusstlos ist, dann muss man es halt wirklich krass gut können.
Ne? Exakt, das meine ich. Sie wird gleich als, okay, das ist eine fucking Kampfmaschine zusätzlich noch. Das ist das, was mir diese Szene so gesagt hat. Natürlich, wir wissen alle, Prügeleien in Filmen und so weiter und so fort. Im echten Leben, da läuft es schlecht und du rammst jemand mit der Schulter oder rempelst jemand aus Versehen mit der Schulter an, der fällt irgendwie über den Bürgersteig und ist tot.
Ja, also
den Filmen passiert sowas nie und deswegen ist es natürlich, sagen wir es mal so, sehr fragwürdig, ob man da jetzt überhaupt drüber diskutieren sollte,
was geht nicht,
weil man darf eigentlich Dinge, die auf der Leinwand passieren, nicht mit Dingen, die im echten Leben möglich oder unmöglich sind, vergleichen. Abgesehen davon sehe ich gerade, weil ich habe hier ein Standbild, sie ist nicht barfuß, sie hat Sandalen an.
Das gleiche wie barfuß, vor allem, weil sie mit der Oberseite getreten hat, aber ich bringe diese Perspektive auch nicht ein als Kritik an den Sachen, weil das ist, wie gesagt, das ist eine Serie. Ja? Und ich bin großer Fan von Star Trek. Da gibt es so viel dämliche Choreografien beim Kämpfen. Also dieses, die beide Hände so fast schon beten zusammen und damit einmal auf den Rücken boxen, ist so das Ineffizienteste der Welt. Das machen sie seit der Originalserie. Das ist mehr wie der Willem-Scream. Das macht man halt. Das ist witzig. Und es sieht immer krass aus. Ich bringe das immer nur deswegen rein, weil manchmal Leute irgendwas komisch finden im Bauchgefühl, so ein bisschen Suspense of Disbelief und sie wissen nicht warum. Und deswegen finde ich immer ganz gut zu sagen, hier der Tritt würde so nicht funktionieren, jedenfalls nicht genauso. Da hätte man vielleicht noch zeigen müssen, wie sie ihm danach nochmal einer aufs Maul gibt, wenn er da unten so halb bewusstlos liegt. Aber das muss man nicht. Es ist halt Serie, es ist Fiktion und der Realismusanspruch, der darf nicht so hoch gelegt werden, da bin ich ganz deiner Meinung.
Wie gesagt, aber trotzdem widerspreche ich dir da, wenn man jetzt mal davon ausgeht, sie ist eine wahnsinnig gut ausgebildete Kampfkünstlerin. Ist das möglich? Aber
ich hätte zumindest gern gesehen, wie sie ihn fesselt. Das geht bei Mel nicht so der Fall, weil sie mit einem Gift, das ich nicht kenne, ihn ausgeschaltet hat. Aber hier in dem Fall vielleicht einfach wenigstens noch knebeln, fesseln, irgendeine Ecke ziehen. Aber braucht die Serie halt nicht in der Folge, weil dann schneiden wir halt auf Zeit und Unterhaltung. Das ist voll okay. Aber ein kurzes außer Gefecht setzen mit dem Tritt, das geht.
Dann aber auch der Move hier von wegen, ne, setzt sich erstmal, macht die Tür zu wieder, setzt sich an die Konsole, gibt etwas ein und reißt dann Kabel raus und verbindet irgendwas anderes miteinander, synonym für ich steige ins Auto, ich reiß Kabel raus und
schließe es kurz. Find aber die Sequenz tatsächlich, obwohl die natürlich auch Quatsch ist, weil die Technik gibt es ja eh nicht, aber sehr, sehr authentisch. Ich nehme hier ein Kabel raus, rüber.
Ist völlig gut.
Also in Ordnung.
Und dann kommt das nächste, wo ich sage, oh, super Geheimagent. Ja, mit ihrem Taser Schweißstrip. Ja,
so ähnliche Techniker.
Sowas gibt es ja tatsächlich in irgendeiner Weise. Ich weiß es nicht genau was, aber
das einfach bei einer chemischen Reaktion so heiß brennt und auch unter Wasser, dass das sowas verschweißen kann. Und wir haben hier sowas ja schon ein paar Mal gesehen in dem Universum. Deswegen wirkt mega authentisch und sehr smart. Bei Star Trek wäre es halt mit dem Phaser verschweißen gewesen, was auch ständig gemacht wird.
Wichtig, noch einen Schritt zurückgehen, eine Hand schützend vor sich halten und dann unter der Hand durch mit dem Phaser schießen.
Der Rückstoß nicht zu vergessen.
Ganz wichtig.
Was mich mehr beeindruckt, ist ja dieser Schlagabtausch, der jetzt kommt. Zwischen Inara und Saffron. Saffron, jetzt bin ich mit dem Namen durcheinander wieder.
Ganz kurz. Ich muss nochmal den Sprung machen, weil wir gerade über Phaser-Geschichte gesprochen haben. Nein, gar nicht, das war super. Weil wir über die Phaser-Geschichte kurz gesprochen haben. Hast du mal VR-mäßig schon mal was in der Hand gehabt? Okay, aber die Sache ist, ah nee, anders. Hast du eine Fernbedienung für deinen Fernseher, die auch so, wo du quasi mit Bewegung steuern kannst?
Ich hatte eine Wii U, ja, oder habe eine Wii U, die benutze ich nicht.
Noch anders, hast du schon mal einen Laserpointer in der Hand gehabt? Hast du mit dem Laserpointer das erste Mal sofort genau dahin getroffen, wo du hin wolltest? Und zwar, ich rede von punktgenau, nicht 10 Zentimeter daneben.
Die Breite von dem Phaser ist aber größer als die Breite von dem Laserstrahl.
Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, so ein Ding in der Hand zu haben, dauerhaft, und das dann genau auf einen Punkt zu halten und diesen Punkt auch sofort am Anfang zu treffen, das ist...
Ja, ich stimme dir absolut zu.
Es ist nicht eine Taschenlampe so grob Richtung Wand. Eine
Taschenlampe verursacht auch kein Feuer, wo sie hinleuchtet. Aber was ich ja persönlich in dem Fall mag, ist, dass wenn ich jetzt ein Star Trek Autor wäre, wäre ich ihnen gesagt, ja, aber es ist ja das 23., 24. Jahrhundert, es ist die Sternenflotte, das Ding hat Aim Assist. Das wäre wirklich meine Antwort.
Ja, aber du müsstest halt das Schloss, die Tür, diesen gewissen Punkt als Aim definieren erst dafür.
KI in dem Phaser. Stellst vorher auf den Verschweißen-Modus für Türen, dann kommt einfach der Bildscanner und sagt, ah ja, hier will ich hin.
Ich würde mich, wenn Jordi das kann, easy, weil Jordi hat einen Smart Link mit dem Phaser. Da, wo der hinguckt, schießt der Laser hin, der Phaser. Für alle anderen bräuchte man das quasi als AR-Brillenaufsatz in irgendeiner Weise. Der
Scanner drin, das ist alles gut. Ich kann dir das alles weg erklären, wenn es um Tech Babble geht, selbst wenn es nicht offizieller Kanon ist. Das ist gar kein Problem.
Egal, es war auch einfach nur, ich musste diesen Gedanken gerade rauskriegen, weil ansonsten hätte ich jetzt, das hätte mich
bin,
jetzt verfolgt.
Ich bin der Heisenberg-Kompensator dieses Podcasts, alles gut.
Das finde ich sehr gut. So.
Ah, in jeder Folge mehr Star Trek. Irgendwann machen wir einen Star Trek Podcast. Keiner hat gemerkt, dass er ihn hört. Naja, gut. wir kommen auch wieder zu Firefly gerade. Wie gesagt.
Ja, wir sind schon wieder auf dem Weg zurück. Also ich bin definitiv schon hier, die Tür ist verschweißt. Jetzt will natürlich die gute Saffron hier den nächsten Punkt erreichen, den sie...
Sie wollte fliehen jetzt. Weil sie hat das Schiff ja jetzt manipuliert, dass es irgendwo hinfliegt. Wir können ahnen, wohin, wir wissen es aber noch nicht. Und sie hat die Tür verschweißt, dass man es nicht mehr ändern kann. Und jetzt will sie zum Shuttle. Das Shuttle gehört natürlich Inara, die gerade rauskommt.
Ja, und dann ist man so, oh, hast du dich verlaufen? Und dann, du merkst sofort, also das ist ja sowieso diese ganze Mimik, die ganze Körpersprache von Saffron ist jetzt ja eine komplett andere. Theoretisch könnte man ja sagen, okay, dass sie für jeden hier eine persönliche, so führe ich die hinters Licht Strategie hat. Ne? Hat ja bei Mel funktioniert, hat bei Wash ein Stück weit funktioniert, bis sie dann irgendwie keine Geduld mehr hatte. Und jetzt dann eben Inara. Und du siehst ihr sofort an, du hast sofort diesen Blick, oh fuck, mit der muss ich jetzt irgendwie umgehen. Da wird sich jetzt ein Plan zurechtgelegt. Mhm. Und das siehst du ihr so richtig an. Und Inara, die ist auch sofort sehr, wie soll ich sagen, skeptisch.
Ja, also sie challenged sie auf jeden Fall sofort mit ihren Aussagen und der Unterton sagt quasi schon, hey, hier ist irgendwas los.
Ja, weil natürlich auf dem ganzen Schiff jetzt auch Elektronik oder Kommunikationsgeräte quasi ausgefallen sind, weil die hat sie ja offensichtlich, also Saffron, manipuliert. Und wir haben ja vorher mitbekommen, dass Inara versucht hat, auf Beaumont schon mal ein bisschen zu recherchieren, wer da wie wo was potenziell in Frage käme. Ja, und das ist eine Korrelation, die Saffron so nicht vorhergesehen hat.
Ja, und deswegen kommt es jetzt wirklich, was hier passiert, ist eigentlich ein Duell. Nur ohne physische Waffen. Und also rausfinden, was die andere Person denkt, wie sie tickt. Und Saffron entscheidet sich dann irgendwann, jetzt, wo sie mir dieses In gegeben hat, dass sie Mel anspricht, dass im Sinne von, ich habe den Screenshots übrigens davon geschickt, weil die Augen gerade so toll in dem Moment gepasst haben. Do you want to please your husband? Und sie sagt, nee, der will nichts von mir und eigentlich finde ich das auch ganz gut, weil ich möchte eigentlich lieber jemanden, wenn ich irgendwann mal von der Liebe was lerne, dann soll es von einer sanften Hand passieren. Das ist natürlich auch so kitschig, gerade wenn ich es auf Deutsch sage, dass es eigentlich ein bisschen unglaubwürdig wirkt, aber sie macht das, sie denkt sich das ja gerade in dem Moment aus und sagt, das ist vielleicht noch ein Weg, wie ich sie kriegen könnte. weil sie ist ja auch eine Companion anscheinend, also wie wir später dann zumindest uns denken müssen, oder hat eine ähnliche Ausbildung erfahren. Das heißt, sie kann davon ausgehen oder sie weiß, dass Inara vermutlich auch von Frauen oder auch für Frauen manchmal arbeitet und deswegen weiß, wie da der Hase läuft und das vielleicht auch genießen könnte. Und deswegen ist sie so, vielleicht kriege ich sie ja verführt. Warum denn nicht? Es ist vielleicht so das letzte Ass, was sie im Ärmel hat, aber es funktioniert natürlich nicht so ganz.
Es funktioniert natürlich genau so knapp nicht, wie es natürlich in der Fernsehserie
ist. Lässt die Frage offen, weil beide halt immer noch sich gegenseitig rausfinden wollen, ne? Wie tickt die andere Person? Aber dann kommt irgendwann ein Signal oder was war das? Ne? Irgendein Alarm wird doch, glaube ich, geschlagen, bevor klar ist, was passieren könnte gleich. Aber Inara macht ihr das Angebot, komm in mein Shuttle und
Nee, aber dann ist natürlich klar, sobald ein Alarm, weil Inara ist natürlich grundsätzlich gewarnt, dadurch, dass hier irgendwas nicht richtig gestimmt hat, dann ist sie eben auf die Geschichte hier von ihr, ja, keine Ahnung, wann der Punkt war, als sie beschlossen hat, Saffron ist böse. So, ist das in dem Moment, als der Alarm losgeht, oder war das schon Sekunden vorher, war das schon, als sie getroffen hat, dass sie sofort durchschaut hat? Das ist jetzt nicht ganz aufgelöst, aber sie sagt einfach,
aber vorher gut? Auch diese, ich denke, wir haben genug gelügt, finde ich halt, ist wirklich auch eine Badass-Line, weil lässt natürlich immer noch offen, seit wann weiß sie es, weil je früher sie es wusste, desto cooler ist es natürlich. Im Gespräch zumindest, war vorher wäre es fahrlässig gewesen, wenn sie sich vorher schon sicher gewesen wäre und hätte nichts gesagt. Aber dass sie sich gegenseitig Komplimente geben und sie dann fragt, hey, bist you're amazing, who are you? Und dann aber, ich bin die Witwe von Malcolm Reynolds. Das ist exzellente Manipulation auch wieder, weil sie weiß, damit kriege ich sie emotional, damit gewinne ich wieder eine Sekunde für egal, was ich jetzt machen will. Und sie ist, Inara ist dann auch geschockt und dann gibt es einen ganz kurzen Schlagabtausch und sie rennt aber sofort ins Shuttle, weil sie weiß, ey, je schneller ich hier weg bin, desto weniger Ärger habe ich.
Und alles, was ich muss, ist hier wegzukommen. Und
genau das macht sie. Ehrlich? Also sehr effizient geplant und durchgeführt und auch in diesem schlimmsten oder also für sie intensivsten, schwierigsten Moment alles richtig gemacht eigentlich und verpisst sich. Ist, soweit wir wissen, erstmal aus der Action raus.
Ja, hat gewonnen. Ja,
also von ihrer Perspektive aus hat sie gerade gewonnen.
Genau, so. Und dann, ja, Inara rennt rum. Zoe hat schon gemerkt, dass Wash bewusstlos ist. Das Chaos ist perfekt. Und Inara guckt sofort in die Kabine von Mal und sieht ihn leblos auf dem Boden liegen.
Und
dann ist, dann ist das Drama groß und für uns eindeutig und also dann ist es auch für den Letzten. Also der eine Zuhörer, du erinnerst dich an den Zuhörer, der noch nie Firefly gesehen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er inzwischen die erste, ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich sag's dir, Kollege, Inara ist Hals über Kopf in Mal verliebt. Sie würde alles für ihn tun und das ist in dieser Szene tatsächlich der Fall. Das ist, dass man es sieht, dass man es merkt. Und sie glaubt, sie hat ihn verloren. Und es ist, nun gibt sie ihm endlich den Kuss. Normalerweise kommt ja so ein Kuss erst in der dritten Staffel bei sowas.
Ja, aber dann werden die Drehbuchautoren ganz nervös.
Genau. Und, aber das ist wirklich, das ist keine Leidenschaft, kein gar nichts. Das ist pures Leid, pure Verzweiflung und, also das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, und naja, dann der eine Kuss noch halt irgendwie. Ich habe dich verloren. Ist es so schlimm? Und dann gibt's noch schnell die Warnung an die anderen und dann fühlt sie sich schon verdammt komisch.
Aber sie scheint es auch sofort zu erkennen.
Und checkt was es. Das ist. Und checkt es. Ach. Und checkt, was los ist. Du blöder
Irr. Es ist wirklich ein Traum, weil es ist kurz dramatisch. Wir vermuten, glaube ich, ein erfahrener Zuschauer vermutet vermutlich, der wird schon nicht tot sein. Aber man kann mit ihr mitleiden auf jeden Fall. Und in dem Moment, in dem ihr klar ist, der ist nur betäubt, ist sie auch so, ah, warum musstest du sie knutschen? Ne? Also und da wird es wieder ein bisschen leichter, wird es wieder lustiger. Und das hat mich ja, dann sehr gefreut, ja, weil die ganze Folge hat ja eigentlich diesen total komödiantischen Unterton. Obwohl die Bedrohung von außen ja eigentlich ist Leben und Tod. Also wenn das Schiff durch dieses Elektronetz durchfliegen wird, dann wären natürlich die Jungs und Mädels.
Aber das wissen wir wissen noch nicht.
Also die wissen es noch nicht, wären aber dann ziemlich dran.
Ja.
Und jetzt machen wir hier Bestandsaufnahme. Wer ist ausgenockt? Wer kümmert sich um wen? Und
aber ganz schlimm, Inara, die sich da, die halt wirklich gestürzt ist, ja, weil die so, die hat ja gesehen, oh, Mel, oh, am Boden, und dann ist sie gestolpert, hat gerade noch den anderen Bescheid gesagt, hat sich übel den Kopf angestoßen und liegt da total benommen so rum.
Alles, also. Und einfach nur, bitte, lass das sie nicht entdecken. Und das finde ich so, sie war so souverän die ganze Zeit. Und das, es ist so unwahrscheinlich, dass jemand draufkommt, vor allen Dingen außer Mel. Und trotzdem liegt sie da so, ja, nee, mich muss man nicht untersuchen, hier ist alles gut.
Naja, vor allem, wie er erklärt wird, von wegen, ja, wir hatten ja damals in der Notaufnahme ganz viele Typen, die da so reingekommen sind, weil die groggy waren und so, und da haben wir dann festgestellt, die wurden geküsst und dann hatten die Mädels da irgendwie was drauf und dann wurden die betäubt und dann war plötzlich klar, Mel muss mit Saffron geknutscht haben. Mindestens.
Ja. Das ist ja, also, ist ja auch völlig, völlig egal in der aktuellen Situation. Also keiner kümmert sich da mehr noch groß drum, weil.
Außer. Well, isn't that special?
Ja, den Seitenhieb konnte er sich natürlich nicht sparen. Aber wird dann auch schnell klar, ey, die hat sich an mir rangemacht und wollte das erreichen, was sie jetzt auch erreicht hat. Und ich glaube, da kommt dann jeder auch wieder sauber aus der Nummer raus. Und die Tür muss jetzt aufgeschweißt werden. Ich finde übrigens, River ist in dieser Folge ja wirklich nur, ich bin auch da. Ne? Also es ist definitiv keine River-Folge.
River ist einmal, am Anfang habe ich sie gesehen, in dem Cargo Bay. Aber ansonsten, nö, findet sie nicht statt. Ist aber auch, ist nicht schlimm. Sie wird hier nicht benötigt, sie wird nicht gebraucht.
Es ist notwendig, dass sie nicht groß eine Rolle spielt, weil sie wahrscheinlich Saffron einfach auch durchschaut hätte von Sekunde 1 an. In diese Konfrontation darf man nicht reinschreiben eigentlich und das haben sie auch nicht gemacht.
Guter Gedanke. Weil ansonsten würde sie nicht sofort durchschauen, würdest du damit River sprechen.
Genau, deswegen, also es wundert mich fast, dass sie nicht irgendwie einen Grund sich noch haben einfallen lassen, wie ja, die ist bewusstlos, aus welchem Grund auch immer, oder ich mache Untersuchungen und dann darf sie das Labor nicht verlassen, irgendwas, ne? Aber sie waren einfach so, nee, da wird keiner drüber nachdenken, bis irgendwie in 20 Jahren mal irgendwelche Dödel einen Podcast drüber machen. Wird schon keiner merken, weil es unterhaltsam ist.
So, die Dödel haben ja, wie ich finde, einfach auch den Sinn und Zweck des Ganzen erkannt.
Ja, klar.
Also sie ist einmal aufgetaucht im Cargo Bay und jetzt habe ich sie gerade wieder gesehen, als die Tür aufgeschweißt wurde zum Cockpit. Das heißt, sie wurde aus dem relevanten Teil einfach rausgelassen. Ja. Und das ist, ich habe da schon wieder, das ist so ein gedanklich bin ich da schon wieder beim Wrestling. Das ist tatsächlich auch, warum lässt du wen was machen? Warum lässt du wen wann gewinnen und auf welche Art und Weise? Was begründest du nicht? Weil du kannst auch ganz viel falsch machen. Du versuchst, den einen stark aussehen zu lassen.
So, ich habe wegen dem Dialog
aber
gelacht.
Aber so, dass du den anderen nicht schwach aussehen lässt. Und dann gewinnen alle am meisten. Und das ist sowas in der Art, ist hier passiert.
Klar. Storytelling funktioniert, egal was das Medium angeht, immer ungefähr ähnlich. Ich musste jetzt nur eben lachen, weil sie wieder dieses, ich wurde vergiftet, ich habe Drogen, nee, du hast Drogenangst bekommen und Jane einfach nur so, deswegen küsse ich sie niemals auf den Mund. So, also, er ist wirklich einfach, er ist so ein Drecksack.
Also entschuldige, der Typ ist smart.
In seiner Welt ist er der smarteste sogar, glaube ich.
Also Wahnsinn. Eieieiei. Naja, und dann wird auf einmal festgestellt, so ja, okay, hier dampft jede Menge Kacke. Ja. Und kriegen wir das überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Wir wissen nicht, wo wir hinfliegen. Wir wissen nicht, was los ist. Wir wissen nur, wir können aktuell nicht viel machen. Und wir sind hier nicht auf der Enterprise, wo es heißt, in 2 Stunden muss das laufen. Ich mache es in 10 Minuten.
Also man hat ja immer nur begrenzte Optionen und also sie diskutieren jetzt auch nochmal, wie viel Saffron weiß und dass sie vermutlich eine Companion ist, etc., etc., dass es wirklich ein ebenbürtiger Gegner ist, den sie natürlich komplett unterschätzt haben, weil sie ihn gar nicht als Gegner wahrgenommen haben. Aber erstmal geht's eigentlich darum, jetzt dieses Schiff zu retten. Aber trotzdem diskutieren sie die ganze Zeit, Moment mal, hat die auch mit dir geflirtet? Was ist da los? Ist da noch was passiert?
Ja, sehr schön auch, wie Inara reinkommt und nochmal ganz klar sagt, nee, er hat sie geküsst, Ich bin gestürzt.
Ja. Und und Mel nochmal betonen will, nee, die war ja ein Profi, dass die mich verführt hat, ist ja kein Wunder.
Das ist nur wirklich, also sonst wird die auch schlecht. Genau, und Inara klärt halt auf, ja, wie gesagt, also Companion Academy, die weiß mehr.
Was sie gut als alle anderen spricht es dann auch Gott sei Dank, sagt so, ey, jetzt gehen mal alle hier raus, ich habe keinen Bock, dass hier alle über Sex reden. Weil er musste.
Ja, vor allem so, genau, alle, die jetzt hier nicht die Brücke reparieren oder die das Cockpit, verpissen sich jetzt
mal. Das mag ich, dass er einfach mal ein Machtwort spricht. Ey, das ist meine Abteilung, mir egal, wer der Chef ist, verpisst euch. So muss es laufen. Wir sind bei den beiden, ja, nennen wir sie mal Schrottkriminellen, ganz kurz, und die sind einfach nur so, ja, alles läuft wie geplant, super. Und ich bin so, ja, das müssen wir auch nur reinschneiden, damit wir sehen. Gut, abgehakt und
ja, läuft.
Aber ich finde es schön, weil das, was hier passiert, ist ja auch, das ist die Firefly-Version von TechBabble, ne? Also den Leuten möglichst verständlich zu erklären, wir können dieses Schiff nicht kontrollieren. Das Problem so klar wie möglich identifizieren und dass es halt nicht viele Optionen gibt und sie werden sich auf eine runter einigen müssen. Wenn man das wirklich nochmal guckt, dann kommt einem das auch zu lange vor, weil sie entdecken ja jetzt erst, dass sie in dieses elektromagnetische Netz reinfliegen werden. Und wie schlimm die Bedrohung wirklich ist. Bisher waren sie so, wir fliegen irgendwo hin und können es nicht ändern. Okay, gucken wir mal. Und jetzt sind sie so, ja, wir sind bald tot. Das ist im Endeffekt die Schlussfolgerung.
Ja. Auch schön dargestellt durch Jane, der einfach gar nichts checkt und es genauso ausspricht, so für den Zuschauer. Ich check's nicht. Wohin? Und dann in den Feierabend.
End of the line. Und die haben auch verschiedenste Namen dafür.
Und auch so schön bedrohlich, wie dieses Elektronetz, diese Falle da hin und her blitzt und knistert. Und also nicht knistert, ne? Nee. Voll Weltraum.
Wir bilden uns ein, dass es knistert. Ja. Aber Mel erklärt auch noch, wenn der Stromkreis hier durch das ganze Schiff läuft, dann werden wir alle von innen nach außen gekocht quasi. Und damit hat sich's dann. Und deswegen müssen sie jetzt endlich eine Lösung finden. Und das Problem ist, dass ich die Lösung kenne nicht die ganze Zeit so, jetzt macht's doch endlich.
Ja, ey, das ist ja auch, das ist wirklich eine meiner Lieblingsszenen der ganzen Serie.
Ja.
Weil es gefühlt so smart ist. Also, um ein Gewehr abzuschießen, musst du eine Explosion machen und für eine Explosion brauchst du Sauerstoff. Nicht brutal viel, aber irgendwelchen. Und was gibt es nicht im Weltraum? Sauerstoff.
Und was ich daran sehr schätze, ist nicht nur die Lösung, weil sie einen Raumanzug einfach nehmen, was ja smart ist einfach, sondern auch, dass im Nebensatz Jane sagt, wir haben keinen Case. Also das suggeriert uns ja, es werden durchaus Schusswaffen mal abgefeuert, dafür gibt es dann extra Cases, die drumherum gebaut werden, wo dann Sauerstoff drin ist. Kein friedliches Universum. Ich muss aber auch dazu sagen, das, was jetzt passiert, dass er halt die Waffe durch den Helm des anderen Anzugs abfeuert, das Zielen ist ja jetzt nicht gerade einfach, was hier passiert. Also aber trotzdem, er muss ja immer noch zielen und abfeuern und ich finde, das ist eine ganz schöne Leistung, auf die Entfernung relativ präzise zu feuern. Also er schießt natürlich auch ein paar Mal, aber trotzdem, das wäre jetzt im Computerspiel nicht der einfachste Schwierigkeitsgrad.
Nee, den Quicktime-Event spielt man zweimal.
X. Oh, A, B, A, B, A, B, A, B. Oh, Zeitlupe. Oh Gott. Ah, nicht, ich will das nicht zweimal spielen. Oh, Gott sei Dank, es hat geklappt.
Was ich mich aber tatsächlich frage, Vera steckt ja in einem anderen, in einem separaten Raumanzug. Ja. Wie pullt Jane den Trigger?
Ich glaube, die lassen einfach nur in den Helm den Sauerstoff rein. Und
das geht ja nicht.
Du doch schon.
Also theoretisch muss er ja mit einer Hand in diesem
Anzug
drin sein. Und das besorgt ja schon wieder dafür, dass der nicht mehr luftdicht ist. Es sei denn, sie hätten ihn irgendwie abgeklebt oder was auch immer damit
gemacht. Ohne, dass ich das jetzt hier gesehen habe.
Und das wird nicht gezeigt und nicht gesagt. Und das ist einfach so eine Frage, die ich mir gestellt habe, wo ich dachte, das könnte eigentlich, also eigentlich müsste er ja von außen und dann ist das den Trigger zu, das ist schon ganz schön schwer.
Ich habe eine Theorie, anyway, aber man müsste das zeigen müssen, das wäre unnötig kompliziert gewesen. Also, dass man theoretisch zwei Arme, weil er hat ja Handschuhe normalerweise, zwei Arme miteinander verschrauben kann und dann kann er da reingreifen. Das wäre so meine laufende Theorie.
Ah, oder Ja. Ich hab's. Er dreht einen Arm von dem Anzug, in dem das Gewehr steckt, auf links. Also schiebt quasi von auch außen. Das geht, ja. Ja, ja. Na, so, und dann zieht sich den quasi über den eigenen Arm nochmal drüber. Und dann wäre natürlich immer noch irgendwie clunky, aber also ja.
Es gibt genügend Optionen. Anyway.
Ja, ja, wir glauben es.
Das wäre jetzt auch gekauft, wenn uns nichts eingefallen wäre. Das ist absolut richtig. Man ist ja so begeistert davon. Oh, sie haben an den Sauerstoff gedacht. Ja, mega gut. Bei dem Rest.
Und da sieht man, das ist jetzt verdammt nah. Also das ist so richtig nah. Der Shot von innen raus, der ist gar nicht mal so bedrohlich. Aber es gibt so diesen Zwischenschnitt, wo es dann tatsächlich die Firefly drauf zufliegt. Und das ist richtig nah. Das ist
Last Minute.
Richtig nah. Das ist so, okay, wir haben noch 2 Sekunden. Und dann ist es tatsächlich geschafft. Und als Side Objective sind die Kugeln auch noch so ein bisschen durch die Fenster der kleinen Mini-Station gegangen. Und dann sind die Bösen aus dem Fenster gesogen und endgültig besiegt. Und schön, die Folge kann enden. Mhm. Wir sind gerettet.
Ja, und wir kriegen noch einen Bettabfall. Weil man hätte jetzt auch einfach ins All fliegen können, wenn alle gesagt, yay.
Das ist eigentlich ja, so, oh,
we live to fight gut, another day. Geschafft. Und dann sind die aber so, nee, wir fliegen jetzt dahin, wo die dumme Nuss ist.
Genau. Und dann gibt's dumme Nuss aufs Maul, aber natürlich nicht richtig, sondern nur so viel wie unbedingt nötig.
Aber ich liebe es, dass sie es drin haben, weil sie der Schauspielerin dann auch gesagt, ey, in der letzten Szene können wir dich auch noch richtig unleashen. Da kannst du sie so spielen, wie sie ist. Da kann sie wirklich ein bisschen diabolisch sein und dominant und offen manipulierend und alles benutzen, was sie hat. Und dann sieht sie natürlich, also sie ist auch angezogen, einfach in einem aggressiv-sexuellen Outfit. Und
wobei er natürlich sagt, ey, wie schaut es jetzt aus mit der Hochzeitsnacht? Also ich gehe jetzt soweit.
Weil er jetzt weiß, was los ist, kann er halt auch einfach komplett er sein. Also, na, Mädchen, wie sieht's aus? Aber er würde, glaube ich.
Stell dir mal vor, Jane wäre jetzt reingekommen statt mehr.
Ich kann sie auch mit einer Waffe bedrohen, ja. Also, Dankeschön. Das brauchen wir wirklich nicht. Aber sie ist wirklich auch so, sie ist zu jedem Moment der Meinung, ah, das könnte ich noch drehen hier. Das könnte ich noch drehen. Oder zumindest so versuchen schadet ja nichts.
Absolut. Nee, und aber sie ist dann natürlich auch, ich habe dich nicht umgebracht. Mhm. Also warum sollst du mich jetzt umbringen? Also sie versucht natürlich immer noch blöd zu argumentieren. Sie weiß ganz genau, dass sie in einer Kacksituation ist und dass sie hier nichts machen kann. Versucht aber natürlich, ihn in einen Fehler zu reden. Also im Sinne von, dass er in irgendeiner Weise unaufmerksam oder sonst irgendwas ist, aber nee. Funktioniert halt nicht, weil Mel sagt halt, na, hast halt alles versucht und alles gegeben und alles getan, aber am Ende sitze ich hier auf dir und halte dir eine Knarre an den Kopf. So. Und das ist mal ein Fakt. Und
wir haben ja halt diesen schönen Austausch von Weltverständnis und Moral, wo sie halt sagt, ey, jeder verarscht eigentlich die ganze Zeit, nur jeder spielt eine Rolle, bla bla bla, macht ihm dann aber noch so ein indirektes Lob, dann sagt, ey, hast lange durchgehalten, die meisten Männer sind sofort in mir drin quasi. Und was er halt auch sagt, es gibt halt ein paar Leute draußen, die sind nicht nur auf den eigenen Vorteil aus. Und da reagiert sie dann ähnlich wie bei Wash, als sie so die Augen verdreht, so, ey, bitte bring mich bald um. Und da merkt man wieder, er ist halt ein pragmatisches Arschloch, aber er ist halt tief drin, ist halt ein guter. Und das geht ihr schon auf den Sack, dass er eben nicht durchweg ein Arschloch ist. Aber er ist halt auch smart. Also ich finde diese Sache, wenn er sie dann fragt, wie ist dein richtiger Name, das ist sehr, sehr gut. Lieb ich.
Ja, das ist wahr.
Auch. Erholt er sich auch nochmal so eine Sekunde Zeit in ihren Augen. So, was, damit habe ich nicht gerechnet? Und dann haut er ihr einfach aufs Maul. Und das ist dann wieder der Pragmatismus, der gewinnt am Ende des Tages. Das mag ich.
Sehr schön.
Also ich bin gegen Gewalt grundsätzlich, aber ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ich hätte sie auch ausgenockt, weil er einfach ihr nicht trauen kann. Null.
In dem Universum, sage ich dir, wie es ist, in dem Universum ist es völlig nachvollziehbar, wenn ihr eine Kugel in den Kopf schießt.
Wäre es auch, aber das wäre nicht der Charakter.
Niemand wird, nee, natürlich nicht, niemand wird sie vermissen im Sinne, weißt du, das ist nicht zurückverfolgbar zu denen in irgendeiner Weise und er hat theoretisch könnte man sagen, er hat durchaus die Legitimation
dazu. Ich dachte so, ja, so eine gewisse Form von Selbstverteidigung, wenn er es jetzt nicht macht, dann wird sie ihn wieder kriegen, bla 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 und du bist so, nee, es wird ja nie jemand rausfinden, Dominik.
Ja, aber am Ende ist es das ja. Wenn ich sage, on top wird es ja quasi nicht jemand raus. Er bringt sich, also auf der einen Seite wäre es einfach ein Präventivschlag. Und on top bringt er sich ja noch nicht mal in eine wirklich blöde Situation, weil kriegt der eh keiner mit. So. Aber ja, natürlich, es ist nicht Malcolm Reynolds. Das wäre nicht Malcolm Reynolds. Ich würde auch jetzt nicht behaupten, dass ich das zwingend tun würde, aber das ist natürlich das viel, keine Ahnung, was in der Situation passiert. Also es wäre sehr vermessen, hier zu behaupten, ich täte das oder ich täte das. Ich glaube, bei nichts von beiden wäre es realistisch zu sagen.
Weißt du, was ein wirklich cooler Move gewesen wäre? Dem Moment, in dem sie sich so einen Rand gemacht hat, mit dem Lippenstift selber auf den Lippen sie zu küssen.
Ja,
das wäre nicht er. Das ist ein cooler Move. Das ist alles, was ich sage.
Ja, nee, doch, das wäre auch er. Weil, aber dafür hätte Inara ihm das vorher geben müssen. Also dann hätte man sagen können, okay, sie hat auch Zugriff auf sowas.
Sie hätte ihm das nicht gegeben, dann hätte sie ihn ja nochmal geküsst.
Oder der Doc oder sonst irgendwas. So, weißt du? Dann, ja stimmt, genau. Sie gibt ihm das nicht, weil hätte sie, genau. Also wenn, dann der Doc, aber der hätte es auch nicht kommen. Nee, haut nicht hin.
Am Ende, nee. Macht keiner von denen, wäre nur eine Option für einen anderen Charakter. Eigentlich ist die Folge rum, aber es ist wunderschön, wie am Schluss nochmal angeteased wird, dass es jetzt ein bisschen ernster zwischen Inara und Malcolm wird.
Ey, das ist meine Lieblingsstelle der ganzen Folge. Ich habe so gelacht am Ende. Ich bin so lachend, schallend lachend aus dieser Folge raus.
Ja, bitte.
Schallend lachen. Weil, wie du so richtig sagst, das wird jetzt hier nochmal so rekapituliert und bla und überhaupt und ja, die war ja auch wirklich gut und überhaupt und dann merkt Mel einfach so, ja, die Begegnung zwischen Inara und Saffron, die war schon auch intensiv, ja, nach allem, was da so an Komplimenten jetzt erstmal hin und her und intensivieren, was du eben schon meintest. Aber ganz am Schluss, was er dann sagt, ich wusste, du hast sie auch geküsst.
Dass er gar nicht auf die Idee kommt, dass sie es könnte.
Es ist so naiv, kindlich, ehrlich, offen, dass er gar nicht den Gedanken hat, dass sie auch ihn nur geküsst haben könnte.
Ja.
Er ist so blind für die tiefe, tiefe Zuneigung, auch körperlich, die Inara ihm gegenüber verspürt. Da ist er komplett blind für, also typisch männlich
auch quasi. Das. Aber was auch eine Rolle spielt, ist natürlich...
Ich wusste, du hast dich auch geküsst.
Ja, der Gag ist mega gut und es muss funktional ja auch ungefähr so passieren, weil wenn es jetzt schon so wäre, dass er, also es beginnt ja mit, wie wäre es, wenn wir nicht spielen? Weil sie ja wirklich immer ein Spiel spielen, die beiden, einander gegenüber. Und er nimmt ja quasi das Thema auch auf, von Saffron vorher, die gesagt hat, jeder spielt eine Rolle. Und man ist so, oh fuck, das passt alles so gut. Krass, wird das jetzt ernst? Weil wenn es ernst werden würde zwischen den beiden, dann wäre das in Folge 6. Wir wissen alle, das ist ein bisschen früh. Blick,
ich sag jetzt mal, spring doch mal ein paar Sekunden zurück. Der Blick nach dem hier, du bist nicht nur gestolpert. Mach mal den Freeze, der Blick von Inara. Ja. Entschuldige bitte. Das ist doch das Eichhörnchen, das einfach nur sagt,
ich habe Angst, aber ich irgendwie will ich es auch.
Ja, ich will alles daran und überhaupt. Also das ist ja, also.
Ist so. Is this really happening? Das ist so der Blick und
genau.
Nee, noch nicht.
So, du bist nicht gestolpert. Nein. Und jetzt, und dann wartet. Dann denkt sie, oh, jetzt muss ihm klar sein, dass ich ihn geküsst habe. Sie ist bereit, dass er erkennt, dass sie ihn geküsst hat. Ja. Und sie ist bereit für alles, was danach käme. Sie wäre in diesem Moment bereit, sich zu committen, wenn er nicht einfach fucking Malcolm Reynolds wäre und sagt, ich wusste, du hast sie auch geküsst.
Weißt du, was ich so liebe an deiner Reaktion ist, dieses, du nimmst den Gag und bist so, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Und ich weiß, es gibt einfach Leute, die gucken das und so, ich möchte nur, dass sie sich lieben. Weißt du? Und wir wollen, also ich will beides immer, ich will den Gag und, dass sie sich lieben. Aber das kann für viele richtig herzzerreißend sein, die da mitleben, mitfühlen.
Ja.
Und das wollen wir euch gar nicht in Abrede stellen. Also ich fühle da komplett mit, aber ich nehme den Gag auch. Ich auch.
Ey, ich habe am Ende von Dr. Horrible mehr als einmal zum Taschentuch gegriffen. Und ich möchte das nicht verschweinischen, sondern direkt zum Trainingskanal.
Gesagt, dass,
Ja. Nee, also wirklich, also ey, Dr. Rubel, das war wirklich, Und das hier ist auch einfach ein super intensiver Moment. Aber der Gag ist einfach auch, dass das so gut getimt. Super gespielt. Weil wenn du das lange nicht gesehen hast, dann rechnest du nicht mehr mit dem Gag. Du vergisst diesen Gag und dann kommt er wieder. Und das ist einfach, das ist 150% Mel.
Und auch Inara. Also beide spielen das so gut. Das ist alles authentisch und funktioniert. Also ich habe das Standbild jetzt von ihrem
Blick. Auch diese 2-3 Sekunden einfach hinterher nur, wo er den Raum verlässt, so, ha, ich wusste es doch. Und dann ihr Blick mit auf der einen Seite super viel Enttäuschung, auf der anderen Seite auch einfach Erkenntnis. Ja, so ist er halt.
Ja, es ist halt so eine Form aus Erleichterung und aber auch, also...
Sie ist schon sehr traurig, glaube ich, über diese ganze Situation dann in dem Moment. Aber ey.
Aber sie realisiert nochmal, genauso wie sie am Anfang, wie ich es vorhin mal realisiert hat, es nervt mich, dass ich den Mann so mag. War sie jetzt in diesem Moment so, oh, er findet's raus und eigentlich finde ich es toll. Und dann ist sie danach so, fuck, ich fände es toll, wenn er es wüsste. Ja, sie muss ja auch damit umgehen jetzt. Und hey, es ist schön, diese Spannung in der Serie zu haben. Und es ist natürlich eine Trope, die man häufig hat. Ja, will they or won't they? Aber wenn sie gut gemacht ist, ist das was richtig Feines. Und das ist es hier. Deswegen genießen wir das sehr und sind tatsächlich, jetzt gucke ich mal, wie lange haben wir denn heute aufgenommen mit unserem ganzen Star Trek-Geblubber, finde ich das von der Länge her heute voll okay. Und habe das genossen.
Also nahezu diszipliniert. Ja,
für unsere Verhältnisse war das hier heute stramm durchproduziert.
Sollen wir das gleich als Short veröffentlichen?
Das bei YouTube holen. Nee, Shorts sind nur 40 Sekunden. So, wie?
Ja, aber in Relation zu unseren so, also das ist doch, das müsst ihr doch auch mal irgendwie.
Zehnfache Geschwindigkeit abspielen. Ja, so. Bitte.
Exakt.
Ja, nun gut. Ich hatte sehr viel Freude an der Folge sowieso immer, aber auch in der Aufnahme und ich hoffe, dir ging es ähnlich.
Ja, an beiden Folgen hatte ich sehr viel Spaß.
Und wir hören uns hier mit der nächsten Folge sehr bald wieder. Tschüss.
Juckti du, bis bald.